Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Hallihallo.
So, jetzt klappt. Servus Ricardo, grüß dich.
Grüß dich. Hi Maurice. Alles frisch?
Alles frisch, ja. Ich habe mir noch mal einen Kaffee eingeschenkt eben, weil ich schon so ein bisschen träge bin.
Ich auch. Ich habe alles hier schon wieder vorbereitet. Und, ja. Auch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe den auch schon mal bereitgestellt. Ich habe jetzt gerade hier, weil im Hintergrund ist das Fenster wirklich alles so ein bisschen dunkler werden. Damit auch das Licht stimmt, habe ich mir hier so zwei Lampen aufgebaut. Und jetzt gerade habe ich schon so den ersten Geruch vernommen. Da habe ich einfach mal sicherheitshalber mir den schon mal bereitgestellt, dass die gleiche Industrie nicht dazwischen kommen kann.
Ja, es ist ein Thema, über das ich mit dir heute auch sprechen will, neben den angekündigten Aktien, Immobilien, finanzielle Bildung, Finanzen, will ich auch mal mit dir über Social Media sprechen, was ich auch ein sehr spannendes Thema finde. Und deine Professionalität mit dem Licht bringt mich nämlich gerade drauf. Ja. Du hast es ja auch geschafft innerhalb, ich habe einen Artikel gelesen, der war schon ein bisschen älter, da war irgendwie von innerhalb von 8 Monaten fast 10.000 Abonnenten. Jetzt ist noch ein bisschen Zeit vergangen, jetzt hast du aber deutlich mehr als 10.000 Abonnenten. Will ich auch mal mit dir drüber sprechen, wie du das geschafft hast. Nur mal, um eine Zahl dagegen zu werfen. Ich habe ein Jahr gebraucht, um 1.000 Abonnenten zu haben. Ja.
Also, und auch das muss man sich ja mal in der Masse vorstellen. Also unfassbar krass,
ja. Ja, also das soll heute mal die ganzen Themen sein. Ich habe auf deiner Seite gelesen, diplomierter Bankbetriebswirt, zertifizierter VR-Gewerbekundeberater, VR-Berater-Pass-Service-Beratung, RWGA. Du musst mir erklären, was das alles ist.
Also ich bin ja so ein Gewächs der Volks- und Raiffeisenbanken und hatte nach meiner Ausbildung bis Oktober 2018 auch bei der Volksbank am Niederrhein gearbeitet, war da unter anderem nach der Ausbildung zum einen in privaten Kundenberatung tätig, dann auch am Ende noch in der privaten Baufinanzierung und schlussendlich in der Firmen- und Gewerbekundenberatung und bin da quasi so, habe erstmal die alten Hasen begleitet, um erstmal so da reinzukommen, viele Dinge mitzunehmen, lernen zu können, Learnings aufzunehmen von den anderen Leuten und nach habe ich dann da die Umlassvertretung auch übernommen und quasi nach und nach dann auch die Gespräche ja, übernommen, geführt. Und während dieser Zeit habe ich quasi nicht nur das Ganze in der Praxis tagtäglich gemacht, sondern auch mich versucht, beruflich noch weiterzubilden, um einfach auch da das fachliche Know-how aufzubauen, um einfach eine gewisse Qualität in den Gesprächen liefern zu können. Und das Ganze habe ich dann immer am Wochenende gemacht, in verschiedenen Orten. Das war in Krefeld, das ist über das Bankkolleg, nennt sich das, bei den Volks- und Raiffeisenbanken, zumindest da, wo ich das gemacht habe, wochenendbasiert und da war ich zum einen in Krefeld, dann war ich am Ende noch in Münster und ganz schlussendlich in Montabaur und habe quasi so alles an Know-how aufgesogen, was sich mir so geboten hat und ja, so ist das Ganze quasi zustande gekommen. Also war auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit und eine extrem anstrengende Zeit, das muss man auch dazu sagen, denn während der Woche ganz normal Vollzeit gearbeitet, am Wochenende halt diese Studiengänge mehrere Jahre. Und meine Freundin Judith und ich, wir sind jetzt demnächst genau 10 Jahre zusammen. Also das war auf jeden Fall ja eine gute Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bekommen.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe ja aufmerksam auch deine Seite mir durchgelesen. Wie kannst du denn so viel am Wochenende gelernt haben, wenn du über 6 Jahre eine Fernbeziehung geführt hast und die einzige Zeit, die du mit deiner Freundin hattest, am Wochenende war?
Also ich muss wirklich sagen, großes Lob, falls Judith gerade zusieht, vielen, vielen Dank, dass du das Ganze ausgehalten hast. War einfach extrem anstrengend. Man muss natürlich gucken, wie man das alles macht, wie man auch die Prioritäten setzt. Aber für mich war es halt ganz wichtig, dass wenn ich irgendwann mal eine Familie habe, wenn ich irgendwann Kinder habe, dass ich dann auch wirklich voll Zeit für meine Familie habe. dass ich dann nicht noch irgendwie am Wochenende bei den Weiterbildungen sitze, sondern dass ich quasi dann auch die Freizeit wirklich frei habe, um mich halt um das Wichtigste zu kümmern, das ist die Familie. Und das war dann quasi ja so für mich auch der Ansporn und auch die Motivation, das Ganze relativ schnell und zügig miteinander durchzuziehen, um einfach die Jahre, wo man quasi ja noch in Anführungszeichen alleine ist und oder beziehungsweise noch ungebunden, die Zeit komplett zu nutzen und irgendwann, wenn es mal anders aussieht, dann einfach wirklich die Freizeit komplett für die Familie überzuhaben.
Und dann hast du dich irgendwann entschieden, so habe ich es rausgelesen, vor allem aufgrund dieser Fernbeziehung, dein Angestellten-Dasein auch zu beenden und bist dann in die Selbstständigkeit gegangen?
Genau, also das war im Oktober 2018. Also ich hatte schon länger geplant, dass ich irgendwann mal vielleicht den Schritt in die Selbstständigkeit gehen wollen möchte. Und zu dem damaligen Zeitpunkt waren wir ja schon 6, 7 Jahre zusammen, über 5 Jahre in der Fernbeziehung, sodass man quasi am Wochenende immer gependelt ist nach Münster, 130 Kilometer pro Strecke. Und das war natürlich eine extreme Belastung, sodass ich irgendwann an diesem Punkt war, wo ich überlegt habe, okay, möchtest du jetzt wirklich das so für die nächsten Jahre fortführen? Je nachdem, was da noch alles kommt, möchtest du, dass man sich quasi nur am Wochenende wirklich sieht? Oder willst du quasi jetzt mal das Risiko eingehen und deinen wirklich guten Job in der Volksbank an den Nagel hängen, und ja, in die große, Anführungszeichen, Unsicherheit gehen, um einfach die räumliche Distanz zu verringern? Und das war dann für mich auf jeden Fall eine klare Entscheidung. Also, wenn man es ganz romantisch formuliert, die Entscheidung zwischen dem Beruf und der Liebe. Und die Entscheidung war für mich eine klare, wenn auch nicht eine leichte. Und ja, das war dann quasi der Grund, warum ich gesagt habe, ich breche meine Zelte ab, ich hänge meinen Job an den Nagel und ziehe rüber nach Münster. Und wenn man natürlich in einer neuen Stadt ist, wo man selber niemanden kennt, wo einen keiner kennt, dann war das für mich so die Gelegenheit schlechthin, wo ich gesagt habe, okay, du wolltest das immer schon, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt, ja, nimm einfach mal deinen Mut zusammen, versuch es, und so bin ich quasi in Münster in der Selbstständigkeit gelandet.
Nur du hättest ja auch, also ich meine, die Liebe hat dich doch nicht zwangsläufig in die Selbstständigkeit gebracht, sondern du hättest ja auch als angestellter Banker, also in Münster nehme ich an, gibt es auch Banken, ich war noch nicht da, aber hättest ja sozusagen auch wieder dir da einen Angestelltenjob suchen können. Warum die Selbstständigkeit?
Also ich hatte diesen Gedanken auch schon ganz lange, muss ich ehrlich sagen. Also bestimmt schon 3, 4 Jahre, wo ich mal gesagt habe, irgendwann möchtest du gerne einfach diesen Schritt gehen, weil ich ja viele Ideen hatte auch im Kopf, die ich gerne umsetzen wollen würde. Und auch ja gerne einfach Dinge ausprobiere, ohne vorher Rücksprache, sage ich mal, zu halten oder mir Erlaubnissen einzuholen. Und ich habe mir einfach überlegt, ja, wenn du irgendwann, sag ich mal, alt bist, was ist für dich so das Schlimmste, was passieren kann? Für mich war immer das Schlimmste, zurückzublicken und zu sagen, hätte ich es doch mal gemacht. Und das war dann auch für mich, sag ich mal, diese Motivation, einfach mal das Risiko einzugehen, um einfach mal was zu wagen. Und quasi das Know-how, was man in der Bank gelernt hat, das war ja wirklich eine sehr solide Grundlage, die mir auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Ja, und einfach mal alles auf eine Karte setzen, den Schritt in die Selbstständigkeit. Ich muss wirklich sagen, es sind ja jetzt mittlerweile schon fast 3 Jahre, ich habe keinen einzigen Tag bereut. Was mir am Anfang natürlich auch ja, gut geholfen hat, ist natürlich, dass ich während der Zeit, wo ich noch angestellt war und dadurch auch eine ja, Kreditwürdigkeit hatte, die natürlich deutlich leichter oder deutlich besser ist, als wenn man in der frischen Selbstständigkeit ist, mir einen ja, kleinen Bestand an vermieteten Eigentumswohnungen aufgebaut habe, die so finanziert haben, dass auch ein guter monatlicher Cashflow dabei entsteht. Und das hat mir natürlich auch gerade so die ersten Monate in der Selbstständigkeit viel Druck genommen. Auf der einen Seite, weil ich einfach wusste, dass auch wenn jetzt zum Datum X nicht mehr das feste Gehalt auf mein Konto kommt, dass trotzdem noch eine gewisse Summe auf mein Konto fließt. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch wiederum das Risiko, dass man, wenn mal irgendwie etwas passieren sollte, dass eine Miete ausfällt oder dass sonst irgendwas mit der Immobilienreparatur ansteht, dass man auch immer ein gewisses Polster in der Rückhand haben muss, dass man auch da einfach nicht aus der Bahn geworfen wird. Das hat alles natürlich so seine zwei Seiten. Aber ja, das war für mich dann auch nochmal eine Bestätigung, dass ich wusste, okay, jetzt kommt erst auch mal ein Grundcashflow rein und Chancen stehen jetzt quasi für dich auf positiv, mach's einfach
Ja, auf die Immobilien
mal.
kommen wir auch noch zu sprechen. In der Selbstständigkeit, was genau bietest du dort an? Bist du quasi Einzelunternehmer oder was ist deine Dienstleistung?
Genau. Also ich habe keine eigenen Kunden, was auch oft angenommen wird, dass ich Beratungsgespräche führe. Das ist nicht der Fall. Also ich baue wirklich im Internet ja meinen Finanzratgeber auf, sage ich mal. wo ich unfassbar viel Zeit rein investiere. Viele denken auch mal, dass ich mich von morgens bis abends vielleicht auch mit Finanzen beschäftige. Das ist tatsächlich gar nicht so der Fall, sondern dass die meiste Zeit bei mir tatsächlich in Google SEO, also die Suchmaschinenoptimierung, fließt. Da investiere ich extrem viel Zeit rein, um einfach ja, da auch bei Google gefunden zu werden. Wenn die Leute bestimmte Fragen haben zu finanziellen Themen, dass einfach auch meine Seite da entsprechend oben erscheint. Und ja, wie ich mein Geld verdiene, ist halt über Kooperationen, viel auch im Baufinanzierungsbereich. Und ja, so verdiene ich meine Brötchen. Das Projekt, da fließt extrem viel Energie rein, das baue ich nach und nach weiter aus.
Ah, spannend. Ja, ich arbeite ja auch als Head of Business Development, also als Vertriebsleiter von einer großen deutschen SEO-Agentur und
Alles
Conversion-Agentur.
angeguckt.
Ja, also damit beschäftige ich mich auch viel. Kann ich dir vielleicht auch mal die ein oder andere Empfehlung noch mal geben im Nachhinein?
Gerne.
Also da haben wir schon mal eine ganz schöne Schnittmenge, weil wenn das so ein zentraler Punkt von deinen Einnahmen ist, muss ich mal schauen, was wir da irgendwie im Team vielleicht mal irgendwie dir helfen
Sehr
können.
gerne, sehr gerne.
Ja, spannend. Also machst dann quasi, bist dann eher ein Online-Unternehmer. Ich hätte jetzt gedacht, wegen dem zertifizierten VR-Gewerbekundenberater, wegen dieser Auszeichnung, dass du sozusagen Finanzdienstleistung, Finanzberatung oder so etwas anbietest. Und das ist
Ja,
nicht
genau.
so.
Also das ist auf jeden Fall eine Option, die könnte man machen, aber das ist derzeit nicht meine Tätigkeit. Und das ist auch aktuell nicht geplant, aber genau.
Ja, ich meine, ist ja auch umso schöner, wenn du, ich sag mal, in diese Visionsrichtung gehst, dass du irgendwie ein passives Einkommen generierst, für das du nicht immer wieder neu beraten musst, immer wieder neu beraten musst, dass du da dir quasi online ein Business aufbaust, wenn du dann gut rankst auf gewisse Keywords etc., dass dann darüber Einnahmen generiert werden, langfristig.
Ja, also
Oder?
ja, genau, das ist wohl das Ziel.
Das ist der Plan, okay. Auf deiner Seite hatte ich auch noch gelesen, bei dir kann man das notwendige Handwerkszeug erlernen auf der Seite. Also massiv viel Content. Ich habe auch gestaunt. Also W-Fragen werden da on Hauf beantwortet und so weiter. Ich konnte gar nicht alles lesen, weil da so viel ist, ja. Was ist denn das notwendige oder das nötige Handwerkszeug, was du be beschreibst, um dich finanziell aufzustellen? Also, wenn du das mal sozusagen kurz runterbrichst, ja, was sind so die Dinge, an die du denkst?
Also ich glaube, dass das nötige Handwerkszeug von jedem anders definiert wird. Also auf der Seite sind das ja, sag ich mal, die Themenbereiche Banking, Geldanlage, Alter, Versicherung. Und für mich ist immer das, oder ist wichtig, dass man überlegt, was ist für mich so der letzte Stoß, den ich brauche, um mich sicher zu fühlen, um aktiv zu werden. Und ich glaube, da ist auch jeder anders, dass man an verschiedenen Punkten noch ja, einen gewissen Bedarf hat. Bei mir war das zum Beispiel ganz extrem, das war quasi so mein nötiges Handwerkszeug. Und es ist auch derzeit noch einfach dieser persönliche Austausch mit Leuten, die quasi sich für das gleiche Thema interessieren. Und das war so für mich das super Wichtige, was ich gerne auch in meinem Alltag integrieren möchte. Von dem Fachlichen jetzt mal wirklich weggelöst oder losgelöst, hin mehr zu diesem persönlichen Austausch, von den Erfahrungen von anderen zu profitieren, um, ja, sag ich mal, von den Learnings von anderen auch zu lernen und sich einfach mal auszutauschen. Das war auch quasi der Grund, warum ich den Instagram-Kanal gegründet hatte vor Ende letzten Jahres im September, weil ich quasi hier von morgens bis abends am Schreibtisch komplett alleine im Büro gesessen hatte und habe für mich da still im Kämmerlein quasi gearbeitet, hatte aber nie jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis, mit dem ich mich austauschen konnte. Und das war dann auch so der Moment, wo ich gesagt habe, aus einer ganz spontanen Entscheidung, eröffne doch mal einen Instagram-Kanal, vielleicht gibt es da draußen ja Leute, die die gleiche Leidenschaft haben, mit denen du einfach ins Gespräch kommst. Und ja, so ist auch der Kanal dann entstanden und das war für mich, wenn ich das für mich jetzt runterbrechen würde, das nötige Handwerkszeug, was mir in dem Moment noch gefehlt hatte, weil ich von dem, wie es von der Aufstellung finanziell aussah, schon sehr sicher war, schon genau wusste, in welchem Bereich ich aktiv werden möchte, welcher Bereich etwas für mich ist und welcher nicht. Und auch da, denke ich, schon die wichtigsten Informationen vorliegen hatte. Und für mich hat einfach an der Stelle gefehlt, dass ich mich austauschen wollte. Und deswegen, um die Frage zu beantworten, ich glaube, das definiert jeder für sich anders. Also man kann das sowohl im Fachlichen suchen, dieses nötige Handwerkszeug, um einfach da eine gewisse Sicherheit zu erlangen, um Entscheidungen treffen zu können, weil man einfach Vor- und Nachteile für sich abwägen kann, oder halt auch wirklich in diesen weichen Bereichen, um einfach auch nochmal die Bestätigung vielleicht zu bekommen, eine Entscheidung zu treffen oder ja, einfach sich austauschen zu können, was halt bei mir der Fall war.
Ja, ich glaube auch daran, wenn man sich zum Beispiel hier bei Instagram seine Abos gezielt aufbaut nach gewissen Themen. Also wenn man zum Beispiel sagt, dass man finanziell stärker sein will und ich folge jetzt ganz gezielt nur Leuten, die über Aktien, Immobilien, finanzielle Bildung berichten, dass diese dauerhafte Beschallung einfach Auswirkungen auf mein Verhalten hat. Ja, und auch bei mir war es ja so, ich habe irgendwann mal mit Aktien angefangen, habe dann die VW-Aktie 2015 gekauft, habe mich dann aber auch nicht weiter damit beschäftigt und irgendwann so ab 2017 hat mich dann so ein bisschen das Börsenfieber gepackt und auch heute, ich folge so vielen Aktien, Menschen, ja, und dadurch ist mein Interesse immer stärker geworden und da, wo ich immer stärkeres Interesse habe, da fließt immer mehr Energie hin und folglich auch immer mein Spaß am Sparen oder am Investieren immer größer geworden ist, ne? Ich vergleiche das immer ganz gerne mit zum Beispiel dieser klassischen Empfehlung eines ETF-Sparplans, wo ich da die größte Gefahr sehe, dass dabei nie Spaß am Investieren entsteht. Also das mag rational die cleverste Entscheidung der Welt sein, und wahrscheinlich würde ich damit auch besser performen als mit meinen Entscheidungen häufig. Nur das, was ich dagegen stelle, ist, dass meine Sparquote sich so immens gesteigert hat über die Jahre, weil ich Spaß habe an etwas und ETFs machen mir überhaupt keinen Spaß.
Und das sehe ich exakt genauso wie du. Also ich glaube, das ist unfassbar wichtig, dass man sich A mit seinen Investments identifizieren kann und B auch einfach Spaß an der ganzen Sache hat. Denn wie du schon richtig sagst, wenn man einfach keinen Spaß daran hat und einfach gar keine Lust hat, sich mit dem zu beschäftigen, weil es einfach einem persönlich vielleicht auch gar nicht passt, dann ist die Motivation natürlich unfassbar gering, vielleicht auch einfach seine Sparraten zu erhöhen. Und deswegen, ja, für mich, also ich bin ja derzeit komplett passiv investiert, auch in der Börse, was aber nicht immer so war. Bis 2018 war ich auch aktiv in der Börse, habe da auch verschiedene Dinge ausprobiert, von Einzelaktien bis hin zu ja, Knockout-Zertifikaten, allen möglichen. Und das war für mich, auch wenn das, sage ich mal, in vielen Fällen nicht gut geendet hat von den Gewinnen oder wie auch immer, war das einer der größten Gründe, warum sich meine Leidenschaft für dieses Thema, für die Börse nochmal vertieft hat, verfestigt hat, warum ich Lust hatte, mich auf meiner Freizeit noch damit zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, okay, das macht mir Spaß, das ist jetzt etwas, was aufregend ist. Und so bin ich erstmal an dieses Thema immer näher rangekommen. Und ja, so hat sich quasi auch die Strategie für mich persönlich immer gefestigt. Aber genau wie du sagst, ich glaube, es gibt da kein richtig und kein falsch, sondern es gibt entweder nur ein passend oder unpassend bei dem Thema Finanzen, wie bei allem anderen auch. Und da muss man einfach in sich hineinhören, was ist für sich das, für einen selber das Richtige. Und das hängt nicht damit zusammen, wo kann ich jetzt langfristig unbedingt die beste Rendite erzielen, sondern was macht mir vielleicht auch am meisten Spaß, wie du schon richtig sagst.
Ja, jetzt hast du den Erfahrungsaustausch oder den Austausch mit anderen hier hervorgehoben. Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus, aus den Gesprächen, so die größten finanziellen Fehler, die du bei Menschen immer wieder beobachtest, die sie in diesem finanziellen Kontext begehen?
Ja, ich glaube, einer der größten Fehler ist es, nicht auf sich selber zu hören, nicht in sich selber hineinzuhören und einfach Investments nach oder zu kopieren von anderen, weil man gehört hat, funktioniert bei der oder der Person ganz gut, obwohl das vielleicht gar nicht zu der eigenen Risikotoleranz passt, obwohl das gar nicht zu den eigenen Erfahrungen passt, die man bisher gemacht hat, gar nicht zu den eigenen Zielen und Erwartungen für die Zukunft, in die Zukunft passt. Und das ist für mich so der größte Fehler. Also ich glaube, man sollte sich ganz klar darüber sein, wo möchte man eigentlich hin, was sind so die Ziele, die man anstrebt, wofür macht man das Ganze, was ist das Warum für einen selber, und dann einfach aufgrund der eigenen Risikotoleranz zu legen, was passt dann entsprechend für mich, ohne einfach Anlage, ja, Strategien von anderen Leuten einzuweisen, nachzubauen.
Ich muss ja immer schmunzeln, weil das ist ja quasi so die Empfehlung, ne? Also sowas auf jeden Fall nicht zu tun, ne? Und ich kaufe immer so gern dem Helmut nach, dem bei Kiki, wie wahrscheinlich so viele andere auch, ja? Und muss dann immer so schmunzeln, wenn ich das tue. Und das Lustige dann ist ja, wenn du sowas tust und dich halt nicht intensiv mit der Aktie, dem Unternehmen etc. auseinandersetzt, dann ist immer krass, wenn jetzt die Aktie mal 30% runtergeht, weil dann bist du so unsicher, ja, weil du überhaupt nicht weißt, warum habe ich denn die Entscheidung überhaupt nur getroffen? Ich habe das gemacht, weil der das jetzt gemacht hat, der wird sich schon was bei gedacht haben, aber wenn es dann eben drunter geht,
Ja, genau, ja.
dann fühlst du dich halt, dann schwimmst du halt richtig rum, ja. Ich meine, bei Helmut denke ich mir immer so, Mann, der Mann macht das, der macht das hier nicht, um Geld zu verdienen. Wenn der was rausgibt, dann hat er 10-mal so viel recherchiert, wie ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben das überhaupt können
Ja.
würde, werde. Ja. Aber nee, da musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich da oft das gemacht habe. Ich muss aber auch sagen, dass ich sowas natürlich immer nur mit einem gewissen Geld mache, wo ich sage, also ich würde jetzt da zum Beispiel nicht 10% meines Portfolios blind draufhauen, ja, weil da würde
Ja.
ich mich nicht wohlfühlen. Aber wenn ich irgendwie von 1% des Portfolios spreche, das ist dann für mich so Bauchgefühl. Aber auf jeden Fall, wie du halt sagst, nicht zum Nachahmen zu empfehlen.
Ja, was natürlich auf der anderen Seite auch wieder super ist, ist hier, ich sehe gerade schon im Chat, Helmut wird auch ganz oft gefeiert. Also ich finde ihn auch mega, mega gut. Und das sind natürlich auch extrem coole Beiträge, sowohl in der Story als auch im Feed, auch bei anderen, wo man Inspiration für sich selber tanken kann. Vielleicht von Unternehmen erfährt, die man so überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte. Um da erst auch mal sich quasi intensiver mit zu beschäftigen. Also auch wenn es jetzt nicht in dieses 1:1 Nachbauen geht, allein für die Inspiration, für den Gedankenanstoß vielleicht sich oder dass ein neues Unternehmen bei einem selber auf den Schirm tritt, ist sowas einfach unfassbar wertvoll.
Ja, total. Dann habe ich auf deiner Seite auch so die Rubrik Versicherung gefunden. Ich wollte mal wissen von dir, wie du dazu stehst, welche Versicherung benötigt man, wenn es den Mann gibt, ja, aus deiner Sicht denn? Und wie finde ich, und die Frage stelle ich mir tatsächlich oft, ich habe auch einen Versicherungsberater quasi oder Makler oder Vermögensberater oder wie die sich nennen, ja. Aber ich frage mich, wie finde ich auch die passende Versicherung? Was ist da darauf deine Antwort?
Für mich ist also die absolut wichtigste Versicherung die private Haftpflichtversicherung, auf jeden Fall, die meiner Meinung nach jeder haben sollte. Und die zweite Versicherung, die ich unfassbar wichtig finde, ist auch die Berufsunfähigkeitsversicherung. Das sind diese beiden Versicherungen, die für mich extrem wichtig sind. Berufsunfähigkeitsversicherung natürlich auch unter bestimmten Voraussetzungen, wie zum Beispiel, dass das Einkommen, was quasi eine Arbeitskraft gekoppelt ist, notwendig ist, um einfach die Familie über Wasser zu halten, um vielleicht, wenn man Hauptverdiener oder Hauptverdienerin ist, die Immobilie zu bezahlen oder solche Dinge, dann ist das einfach extrem existenzsichernd und auch extrem wichtig, meiner Meinung nach. Und alle anderen Versicherungen, da muss man einfach auch überlegen, passt das zu einem selber, passt das zu der eigenen Situation? Viele sind nice to have und viele, ja, da lohnt sich auch nochmal der zweite Blick. Aber für mich sind diese beiden halt die wichtigsten, also A, die Privathaftpflichtversicherung und B, die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ich mache das ähnlich wie du. Also ich habe da auch je nach Bereich einen Ansprechpartner, mit dem ich dann auch Rücksprache halte, weil ich glaube, da ist auch extrem wichtig, wie weit man in einem gewissen Thema drin ist, weil der Versicherungsbereich ist ja unfassbar breit. Es gibt ja so unfassbar viele Dinge zu beachten. Und sag ich mal, für uns Normalos, wir sind in einem ganz anderen Bereich vielleicht auch beruflich tätig, sind gar nicht so speziell in diesem Know-how oder in diesem Bereich drin, wo sich auch extrem viel ändert regelmäßig. Man kann ja gar nicht in allem die aktuellsten Informationen vorliegen haben. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man überlegt, in welchem Bereich brauche ich vielleicht ja noch Informationen von extern? Wo habe ich jemanden, der mich da vielleicht noch unterstützen kann? Was bin ich überhaupt für ein Typ? Möchte ich mir gerne Informationen selber aneignen über das Internet oder über Bücher oder wo auch immer oder über Seminare? Oder bin ich der Typ, der gerne das persönliche Gespräch sucht mit einem Experten, sich da einfach beraten lässt durch ja, eine Analyse von der aktuellen Situation und einfach auch abzuchecken, was für einen selber wichtig und ja richtig in dem Fall ist. Ich selber habe meine Berufsunfähigkeitsversicherung beispielsweise mit einem Berater zusammen abgeschlossen, der auch da einfach mal von außen relativ objektiv meine Situation nochmal beurteilt hat, als auch das Thema private Krankenversicherung. Also ich bin auch privat krankenversichert, das habe ich auch über einen Versicherungsmakler gemacht, wo ich auch wusste, dass ich der Person total vertrauen kann, dass diese Person fachlich extrem fit ist und extrem Gutes drauf hat. Und das ist quasi auch meine Empfehlung. Also wenn man es wünscht, sich mit einem Experten darüber zu unterhalten, dann kann, glaube ich, ist nichts verkehrt daran, im Freundes- und Bekanntenkreis sich mal umzuhören, wer mit wem gute Erfahrungen gemacht hat, wo vielleicht die Mund-zu-Mund-Propaganda auch sehr, sehr positiv ist und wo die Leute einfach sagen, der Person kannst du vertrauen, da kannst du besten Gewissens hingehen und dann einfach mal das Gespräch suchen. Und man merkt ja schnell, ob man mit der Person warm wird, ob man da sich gut aufgehoben fühlt. Denn schlussendlich ist es ja bei Versicherung als auch im gesamten Finanzbereich das Wichtigste, dass man am Ende ja besten Gewissens ruhig schlafen kann, ein gutes Bauchgefühl hat. Und für mich waren dass diese beiden Themen Berufsunfähigkeitsversicherung als auch private Krankenversicherung, wo ich aktiv das Gespräch mit einem Experten nochmal gesucht habe.
Und sag mal, wir waren ja schon so ein Stück weit beim Thema Aktien. Du bist ja selbst auch in Aktien investiert. Was ist denn genau deine Strategie da? Seit wann machst du das? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen abholen.
Ja, also an der Börse bin ich seit 2013 aktiv. Meine erste Einzelaktie. Oder beziehungsweise gekommen ist das Ganze dadurch, dass ich meine Ausbildung bei der Volksbank begonnen hatte. Und ich hatte bis zu diesen Zeiten mit Börse oder Finanzen überhaupt noch gar nichts am Hut. Und wenn man eine Ausbildung startet in der Bank, da war das auch so, dass man vom Arbeitgeber monatlich vermögenswirksame Leistungen überwiesen bekommt. Und ja, das war dann auch der Moment, wo ich das erste Mal ein Gespräch in der Bank geführt hatte, genau zu diesem Thema und überlegt habe, wie kann ich jetzt diese vermögenswirksame Leistung anlegen? Geht das Ganze in einen Bausparvertrag? Geht das Ganze an der Börse? Und so war quasi so dieser erste Kontakt, der damit entstanden ist. Das Ganze war sogar schon 2012, wo ich das erste Mal so mit der Börse in Kontakt gekommen bin, aktiv angefangen, aktiv gespart wurde das Ganze dann 2013. Und nachdem ich dann quasi so ja, Blut geleckt hatte, weil es dann ja quasi auch um mein eigenes Geld ging, für das ich dann tagtäglich hart gearbeitet habe, dann war es für mich extrem wichtig, auch zu verstehen, was passiert denn da eigentlich auch im Hintergrund. Und dann über diverse YouTube-Kanäle, über Instagram-Kanäle, wie zum Beispiel Finanzfluss oder Talabox, bin ich dann ja immer mehr in dieses Thema reingekommen, habe immer mehr Spaß auch daran entwickelt und ja, habe dann einfach mal ja, mit verschiedensten Dingen gestartet. Meine erste Einzelaktie, das war Daimler. Das war kurz nach dem VW-Skandal im Jahr 2015. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich vielen aktiv gemanagten Fonds von der Union Investment mein Geld angelegt und 2015 war es dann quasi die erste Einzelaktie. Und dann habe ich da auch in dem Bereich der ja, verschiedene Unternehmen mir angeguckt, mich da reingelesen und habe versucht, die Bilanzen zu entschlüsseln und da auch geguckt, was interessiert mich da, womit kann ich mich da vielleicht auch identifizieren, wo sehe ich vielleicht auch ein großes Potenzial, weil vielleicht eine Schreckensmeldung in den letzten Wochen in den Medien war. Und so bin ich dann quasi auch immer intensiver an das Thema Einzelaktien gekommen. Und im Oktober 2018, wo es dann quasi in die Selbstständigkeit ging, da habe ich komplett meine Anlagestrategie geändert, vom aktiven Investieren an der Börse hin zum vollständig passiven Investieren an der Börse. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich jetzt quasi bewusst auf eine mögliche Überrendite verzichte und mein Depot komplett langweilig aufbaue. Also in meinem Depot befindet sich derzeit tatsächlich nur ein einziger ETF, und zwar der Vanguard FTSE All World ETF. Sonst gar nichts, also nicht sonst.
Geil.
Und das ist ein unfassbar langweiliges Depot.
Ja.
Aber es hat den großen Vorteil, dass ich quasi mich voll und ganz auf die Selbstständigkeit konzentrieren kann und auch vielleicht auch auf die Verwaltung von Immobilien, wenn es mal eine Neuvermietung ansteht oder sonstige Dinge. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Also ich schließe nicht aus, dass es in der Zukunft wieder aktiver wird. Aber jetzt gerade so für die ersten 3 Jahre war das für mich die richtige Entscheidung, weil ich mich voll und ganz mit freiem Kopf auf genau diesen Auf- und Ausbau der Selbstständigkeit konzentrieren konnte, ohne jetzt aktiv Unternehmensmeldungen verfolgen zu müssen, ohne aktiv die Bilanzen verfolgen zu müssen oder sonst was quasi am Ticker zu hängen, um zu überlegen, ist das jetzt eine mögliche Nachkaufgelegenheit oder muss ich doch vielleicht lieber verkaufen oder gibt es vielleicht doch andere Unternehmen, die für die Zukunft doch spannender sind als das, was ich bereits im Portfolio drin habe. Deswegen vollständig passiv derzeit, vollkommen langweilig, aber für die Zukunft darf auch gerne wieder etwas mehr Geschmackes da reinkommen.
Ja, ich finde das ziemlich cool, weil du dich eben für den Fokus entschieden hast. Und man muss ja vielleicht auch nicht, wenn man eine andere Strategie fährt, mit vielleicht ein paar mehr Einzelaktien, bist du ja auch nicht getrieben, jeden Tag jetzt alle Infos aufzusaugen. Ich glaube, das muss man auch nicht, ja. Allerdings glaube ich schon, dass man unterbewusst dann eher dazu neigt. Da gucke ich mal, ob es ein paar neue News gibt. Ist schließlich meine ganze Krone da drin, ne? Also dieser unterbewusste Drang, der ist bestimmt da, ja. Zum Beispiel, wie oft ich, Alter, am Tag in mein Depot gucke, ist wie eine Sucht, ja. Ist wirklich schon wie eine Sucht, ja. Obwohl ich weiß, ja, das macht gar keinen Sinn und so weiter. Aber ich gucke echt viel zu oft und um mal wieder Fokus ins Leben zu bringen, finde ich die Strategie enorm geil, mal zu sagen, okay, pass auf, Ein ETF, den All World, ja. Was sind da drin? Über 3.500 der größten Unternehmen, ne? Und ganz passiv zu fahren, um im Grunde meinen Fokus darauf zu lenken, wie ich wirklich Kohle verdiene, weil der Hebel wird viel größer in deinem Leben sein, wenn du dich auf unternehmerische Aktivitäten voll konzentrierst, als wenn du versuchst, durch aktives Handeln den Aktienmarkt zu schlagen, ja. Was ja, die Wissenschaft ist ja relativ eindeutig in diesen ganzen Statistiken, wenn du nicht Gerd Kommer zum Beispiel gelesen hast, ne? Da gibt es aber auch zig Studien, aber ich sag mal, ob das jetzt 90% sind, die schlechter performen als der Markt, 85% oder manche sagen sogar 98%, die schlechter performen als der Markt. Aber wie dem auch sei, ja, die meisten Menschen werden auf Dauer gegen den Markt verlieren. Und ich glaube, auch der Warren Buffett hat die letzten Jahre gegen den Markt ja verloren, ne? Und wenn ich sowas immer mir vergegenwärtige, halte ich es rational für enorm dumm, zu versuchen, dass wir beide jetzt den Markt zum Beispiel schlagen, ja.
Ja, und es ist ganz witzig, wie du es gerade auch gesagt hast, dass man, wenn man natürlich auch aktiv in Einzelaktien investiert ist, dass man natürlich auch also oft genau verfolgt, was passiert da. Und bei mir war das damals auch so, dass wenn ich ein Unternehmen gekauft hätte, weil ich da eine gute Zukunftsprognose für mich angestellt hatte und das Unternehmen dann gefallen ist, dass ich dann immer das Kribbeln in den Fingern hatte und gesagt habe, boah, du willst jetzt eigentlich nachkaufen, du willst deinen durchschnittlichen Einstiegskurs jetzt nochmal deutlich senken, weil es vielleicht jetzt unter deinem Einstiegskurs ist. Und das war etwas, ja, wo auch unfassbar viel, sag ich mal, Cash bei mir mal reingeflossen ist. Und auch genau diese ganze Zeit, die ich da rein investiert habe, das habe ich jetzt ganz bewusst für mich seit Oktober 2008 erstmal zur Seite geschoben. Auch wenn es, sag ich mal, statistisch sehr, sehr sinnvoll ist, sein Geld passiv zu investieren, rein aus Renditegesichtspunkten, ist für mich auch der Faktor Spaß, wie du es gerade gesagt hast, extrem wichtig. Deswegen, die Zukunft wird zeigen, was sich mein Depot noch tun wird. Aktuell ist es unfassbar langweilig.
Ja, ich hatte es ja gerade, also genau das, was du gerade beschrieben hast, das habe ich jetzt so die letzten 2 Wochen mit chinesischen Aktien. Ne? Bei mir schon wie so eine Sucht. Dass ich glaube so daran, dass die wieder steigen werden. Ja, ich glaube so daran, dass das jetzt gute Einstiegspunkte sind. Bumm, Tencent nochmal minus 10%. Ja, was mich immer wieder sozusagen zu dem Nachkauf immer wieder bewegt. Vielleicht ist das ja gut auch, aber ich merke, dass die Entscheidungen irgendwann eben auch nicht mehr sonderlich rational werden, ja. Also so die Depotgewichtung verliere ich aus dem Blick und so weiter. Also da passieren schon auch sehr viel emotionale Entscheidungen, die natürlich auch hinterher gut sein können, ja. Sonderlich rational sind sie aber nicht getrieben, kann ich dir sagen, ja.
Ja, bei mir war das damals auch 2017 im Kryptobereich. Also ich bin derzeit auch in keiner Kryptowährung investiert, habe das Ganze auch nicht vor. 2017 war das anders. Also 2017, 2018 hatte ich auch Bitcoin, Litecoin als auch in Ethereum in meiner Wallet. Da muss ich auch direkt schon sagen, das war damals auch total emotionsgetrieben, weil ich mich in diesem Bereich einfach nicht auskenne. Ich habe da kein Know-how. Ich verfolge da zwar Mirko Bitcoin to go oder den Blocktrainer, aber ich habe da einfach nicht die Expertise in dem Bereich. Ich kenne das für mich wie eine Fremdsprache. Und das war aber auch ein Bereich, den ich damals unfassbar spannend fand, wo ich emotional drin war. Und das hat sich tatsächlich ja damals auch gut gelohnt, 2017. Aber dann ist es auch gut gewesen. Also in dem Bereich habe ich jetzt auch derzeit keine Position drin. Vielleicht auch das wird sich in der Zukunft wieder ändern. Aber ich habe auch in den letzten Jahren für mich festgestellt, welche Investments zu mir persönlich gut passen und welche halt eher nicht passen, womit ich gut schlafen kann. Und deswegen bin ich jetzt auch derzeit mit der Vermögensverteilung, sage ich mal, wo ungefähr 70% des Geldes in vermieteten Eigentumswohnungen investiert ist und ungefähr, weiß nicht, 15% an der Börse, sehr zufrieden. Und ja, das war auch für mich so das größte Learning der letzten Jahre, einfach seine eigene Strategie kennenzulernen, seine eigene Risikotoleranz zu erfahren und zu überlegen, was ist für einen das Richtige und wo sollte man doch eher Abstand von halten.
Wie hast du denn, da warst du dann auch schon voll auf den All-Country-World, den die Corona-Krise verlebt?
Ich hatte nie genug Cash, um also das Gute ist, ich hatte also ich bin vom Anlegertyp, sage ich mal, nicht so, dass ich, wenn die Börse fällt, dass ich da irgendwie Angst bekomme oder denke, ich möchte da raus, sondern bei mir ist eher das Gegenteil der Fall, dass ich versuche überall das Geld zusammenzukratzen, um irgendwie meine Position zu vergünstigen und einfach wie im Sommer Schlussverkauf quasi, wo man auf den gleichen Wert auf einmal 30% Rabatt bekommt, also quasi für das exakt gleiche 30-40% weniger bezahlen muss als noch ein paar Monate zuvor. So habe ich das Ganze wahrgenommen und deswegen habe ich versucht, an allen Ecken und Enden noch was zusammenzukratzen, um einfach da noch gut rein zu investieren. Und das hat sich Gott sei Dank auch gut ausgezahlt. Und ich glaube auch, also uns ist ja auch allen klar, dass demnächst irgendwann wieder ein Crash kommen wird. Also die Frage ist ja nicht ob, sondern einfach nur wann. Keiner weiß genau, wann es soweit ist. Und das ist auch so für mich derzeit so mein Ziel, quasi für den Moment selber auch dann die nötigen flüssigen Mittel zu haben, aber dennoch trotzdem nicht Market Timing zu betreiben, sondern quasi konstant über Sparpläne jeden Monat meine Summe X weltweit zu investieren, aber trotzdem immer noch was in der Rückhand zu halten, dass, wenn es mal wieder krachen sollte, auch nochmal ordentlich nachschießen zu können.
Das ist ganz interessant, finde ich, diesen Punkt, weil wissenschaftlich ist es ja tatsächlich so, dass der beste Zeitpunkt zum Investieren immer jetzt ist. Also es macht so gesehen rational wieder keinen Sinn, ne, jetzt Cash-Position aufzubauen, um dann in einem Crash, der irgendwann kommen wird, keiner weiß wann, dann entsprechend nachkaufen zu können, ja. Das macht sozusagen von der Rendite her keinen Sinn. Sinn machen würde immer sofort zu investieren, sobald du das Geld hast. Aber ich habe dieselbe Erfahrung gesammelt und da sind wir wieder bei Gefühlen, die eine ganz, ganz große Rolle spielen, hier aus meiner Sicht auch. Ich fand das total negativ, dieses Gefühl in einer Krise, wo du weißt, dass es jetzt sinnvoll ist, zu investieren, kein Geld zu haben zum Investieren. Weil es ja auch irgendwie, wenn du jetzt dein Depot dort abrauschen siehst, sagen wir mal um 30-40%, was ja bei mir in der Corona-Krise waren das, glaube ich, im Februar knapp 30.000 Euro und im März knapp 30.000 Euro, wo es mal runtergeht. Und noch scheiße ich das Geld auch nicht, ja, sodass mir das emotional schon nahe ging, ja, wenn da minus 30 sind, ja. So, und jetzt war ich aber in der Krise tatsächlich psychologisch schon ganz standhaft und habe mir immer gesagt, so, ja, ist geil, so wie du, ne, Rabatt, ja, kaufen, ja. So minus 30.000 und du sagst, ja, ist geil, Rabatt. Und dann das kaufst du und dann geht es nochmal runter, nochmal minus 20%. Ja. Und jetzt wieder, oh, noch geiler, ja, da muss man sich natürlich auch krass pushen, weil das Gehirn, das limbische System, ja, was für die Gefühlswelt jetzt zuständig ist, das sagt ja nicht geil, ja. Das hat ja eher, und das hat man ja rausgefunden auch in der Psychologie, also wenn dein Depot so abrauscht, dann werden dieselben Areale im Gehirn beansprucht wie bei Todesangst, ja. Also für dein Gehirn ist dann gerade Todesangst und nicht, ja, geil, ja, Endorphine, sondern da ist richtig Stress in der Rübe, ne. Und da eben rational immer zu sagen, ah, das ist positiv. Ich glaube, da gehört eine Menge Übung zu.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass man in einem Crash oder in einer großen Marktkorrektur unfassbar viel auch für sich selber mitnehmen kann, unfassbar viel lernen kann, sodass man beim nächsten Mal schon deutlich entspannter an die Sache rangeht. Und ich glaube auch, wenn man mal, also bei mir war das zum Beispiel so, ich habe, bevor ich quasi zum passiven Investieren übergegangen bin, ja auch mit Optionen hantiert. Und da war es zum Beispiel so, dass ich auch komplett einmal einen Totalverlust eingefahren habe. Das war damals 3.000 Euro, was sowohl damals als auch heute für mich unfassbar viel Geld ist. Und das hat schon echt richtig, richtig wehgetan. Das war auch tatsächlich Daimler. Also das Aktieninvestment hat sich damals für mich gut ausgezahlt. Die Geschichte hat sich allerdings nicht gut ausgezahlt. Und das hat ordentlich wehgetan, wo ich dann wirklich tagtäglich verfolgt habe, okay, wie steht es jetzt? Und ich habe gesehen, okay, noch so und so viel Abstand, bis ich komplett ausgenockt werde und alles Mögliche. Und dann war irgendwann der Moment, ich saß auf der Arbeit, das weiß ich noch ganz genau, zwischen den Kundengesprächen, habe das aufgemacht, habe gesehen, okay, jetzt ist es gerade passiert, die Kohle ist weg, 3.000 Euro sind weg, dafür musst du richtig, richtig arbeiten gehen. Und das hat sehr wehgetan. Aber ich glaube auch, dass mir das extrem viel gebracht hat und dass das dazu geführt hat, dass ich jetzt zum Beispiel auch im Corona-Crash deutlich kühler an die Sache rangegangen bin, weil ich quasi schon diesen Totalverlust einmal erleiden musste und weil ich schon wusste, wie sich das Ganze anfühlt. Und dadurch konnte ich die Situation, glaube ich, deutlich objektiver betrachten, als wenn das wirklich das erste Mal gewesen wäre. Weil man gerade beim ersten Mal, wenn man es vielleicht noch nicht so kennt, Dinge auch dann ja, nochmal deutlich emotionaler vielleicht wahrnimmt, als wenn man da schon eine gewisse Erfahrung drin hat. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den nächsten Crash, der uns alle erwarten wird, da ja viele von uns, sage ich mal, jetzt schon entweder bei Corona eingestiegen sind oder schon vor Corona dabei waren. Dadurch, dass man ja auch da wieder diese Erfahrung erleben konnte, wie man dann beim nächsten Crash handeln wird und wie sich vielleicht auch die Gefühlslage beim nächsten Mal vom letzten Mal unterscheiden wird. Und ja, das war auf jeden Fall eine krass wertvolle Erfahrung für mich. Auch wenn, also ich rede mir das jetzt im Nachhinein natürlich schön, dass das eine super Erfahrung war. Aber sollen wir noch anders machen?
Nee, aber ich glaube tatsächlich auch daran. Also ich habe das gemerkt, dass ich jetzt in der Corona-Krise viel besonderer reagiert habe, weil es, glaube ich, war 2019 mal im Dezember, da waren wir in Thailand und da war kein Crash, aber eine gute Korrektur, ich glaube von 12-13% mal. Und ich weiß noch, wie ich am Strand in Thailand war und so auf mein Handy, also der Depot-Junkie, ne, guckt ja ständig aufs Handy, guckt da rein, ja, und wie mein Depot so, naja, abrauschte, ist übertrieben zu sagen, aber naja, ich war halt im Urlaub und ich glaube, damals waren 12% dann sowas wie 25.000 Euro, ne? Und ich sehe so 25.000 Euro minus und in meinem Gehirn wieder zack, Todesangst, ja, und ich eigentlich in so einer geilen Kulisse. Und da ging es mir richtig nah, ne? Also das hat mir so richtig den Tag versaut, ja, und hat mich so richtig hinterfragen lassen, ist das das Richtige, war das nicht ein Fehler und so weiter. Also damals waren noch überhaupt nicht die Gedanken von wegen, das ist eine Chance, das ist eine Riesenmöglichkeit jetzt tun sich Opportunitäten auf, ja, also und das habe ich dort gelernt, was mir jetzt eben in der Corona-Krise enorm geholfen hat, anders zu reagieren, stetig nachzukaufen. Ich weiß noch hier ganz genau bei Instagram auch, wo ganz viele, und das fand ich sehr krass, auch von den großen Finanzinfluencern tatsächlich förmlich dazu aufgerufen haben, als wir, ich glaube, DAX-Stände hatten von 9.000, also die waren kurz vorm Boden und es hieß, ja, da wird nochmal was kommen, das ist nur die erste Welle, es wird nochmal richtig runtergehen. Ja. Also als ob sie wissen würden, was passiert. Ne? Und ja, wir wissen jetzt im Nachhinein, jetzt war immer schlauer, aber ne, du weißt es halt nicht. Deswegen glaube ich, ist in diesen Phasen eben enorm wichtig, dass man stetig in Tranchen einfach kauft und sich von diesem Gedanken auch verabschiedet, dass man irgendwie genau diesen Boden da trifft. Ne? Ich habe schlussendlich auch etwas zu früh gekauft, also schon im Januar irgendwie angefangen. Februar und März war mein Peak in den Nachkäufen quasi. Hätte man so ein bisschen noch, aber das wirst du halt nie treffen. Im Nachhinein waren all diese Investments enorm stark jetzt.
Ja, ja, genau. Und was für mich auch ein extremes Learning aus dieser Phase war, eine gewisse Distanz zu Meldungen oder zu Nachrichten zu entwickeln. Denn es ist ja auch oft so, dass wenn die Börsen um 30% schon abgerauscht sind, dass dann auch die Nachrichten voll sind mit, es kommt noch schlimmer und es geht noch tiefer und noch tiefer, Vorsicht, Hände raus und noch abwarten. Und wenn es 30% nach oben schießt, dann ist genau das andere der Fall, dass man halt in den Nachrichten nur liest, dass noch die nächsten Kurssteigerungen von 200% von dem Unternehmen erwartet werden. Und das war jetzt auch so für mich das Learning in der letzten Jahre, wo ich gesagt habe, okay, ich gucke mir diese ganze Meldung gar nicht mehr so richtig an. Ich überfliege das, um so ein gewisses Gefühl zu bekommen, was sogar die Stimmung am Markt, aber ich verfolge nicht jede Unternehmensmeldung, weil unterm Strich wissen die Leute, die das Ganze verfassen, genauso viel wie ich von der Zukunft, nämlich eigentlich nichts. Man vermutet nur. Und deswegen habe ich mich auch davon losgelöst, sage ich mal, irgendwie den Zeitpunkt X, den optimalen Zeitpunkt festzumachen oder genau zu sagen, wann es wie, wohin geht und einfach konstant in Tranchen nachzukaufen, wie du schon gesagt hast. Aber trotzdem immer noch was im Rückhand zu halten, um einfach diesen Spaßfaktor dabei zu haben, dass wenn es wirklich runtergeht, dass man weiß, man hat noch was in der Rückhand und kann nochmal nachlegen, auch wenn es vielleicht langfristig auf seine Sicht von 20, 30 Jahren eigentlich egal wäre.
Ja, total. Ich habe ja gerade das Buch gelesen von Rolf Dobelli zum Thema News-Konsum. Und das ist ja auch ganz interessant, weil ich schon seit vielen Jahren tatsächlich eine News-Diät mache. Also ich versuche wirklich ganz stark darauf zu achten, was ich konsumiere. Bei mir gibt es kein Radio hier morgens oder irgendwie Fernsehnachrichten oder so etwas. Gibt es nicht. Auch Social Media passe ich enorm auf, was ich aktiv beeinflussen kann im Sinne von wem folge ich dort, ja, weil, wie du halt sagst, das ist, also gerade in so einem Börsencrash, wenn dein Gehirn Todesangst hat, ja, und jetzt noch überall liest, die Welt wird es morgen nicht mehr geben, dann passieren ja genau diese Frustverkäufe, die auch nicht mehr rational getrieben sind, die dann genauso emotional getrieben sind, wie wenn die Börse gerade 50% gestiegen ist, ja, und dann die totale Gier kommt, ne? Das ist ja auch nicht mehr rational, sondern völlig emotional.
Ja, was total witzig ist, ist, dass, was du gerade gesagt hast mit dieser Mediendiät quasi, was du schon seit länger machst, darüber bin ich damals auch auf deinem Kanal hier auf Instagram tatsächlich aufmerksam geworden. Das war eine der ersten Stories, die ich bei dir gesehen habe. Ist schon zahlreiche Monate her. Und da hattest du genau das auch in deiner Story drin, wo du gesagt hast, dass du dich quasi wirklich aus diesen Tageszeitungen und solchen Dingen komplett rausgezogen hast, um dich einfach nur noch mit den Dingen zu füttern, die dich entweder bereichern oder die in Bereichen sind, die in dir positive Gefühle auslösen. Und das war auch so der erste Moment, wo ich das zum ersten Mal so richtig wahrgenommen habe, was eigentlich auch mit den Nachrichten so passiert, was das für eine Wirkung auf einen selber hat. Und tatsächlich war deine Story vor ein paar Monaten auch der Auslöser für mich, dass ich da deutlich runtergefahren bin und auch solche Dinge gar nicht mehr aktiv verfolge. Also da, das war so quasi der erste Kontakt, den ich damals auch hier mit deinem Kanal hatte.
Cool, ja. mich fragen einige Menschen immer, aber du musst doch wissen, was sozusagen passiert, ja. Mhm. Und ich sage immer, die wirklich wichtigen Dinge, ja, die werden ganz automatisch an dich herangetragen, ne? Also zum Beispiel das Thema Hochwasser jetzt habe ich relativ spät tatsächlich mitbekommen, gehabt, aber das kommt dann automatisch irgendwie aus dem eigenen Umfeld dann an mich ran. Oh, jetzt bist du weg bei mir. Liegt das an mir oder an ihm? Carlo?
Das ist ja nur ein Standbild.
So, jetzt geht's wieder. Ja, ich bin mal aus dem WLAN gegangen gerade. Ob das da lag es an mir oder?
Weiß ich nicht. jetzt klappt es wieder.
Alles klar, na gut, dann mache ich es mal mit 4G jetzt hier. Ich denke, das muss auch reichen. Oder ich traue mich gleich mal wieder ins WLAN. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Bei dieser
News. Du hattest gerade über das Hochwasser gesprochen, genau. Dass du das auch nicht verfolgt hattest, relativ spät mitbekommen hattest und dann hat man es ja doch.
Ja, genau. Also irgendwann werden dann eben so wichtige Informationen auch herangetragen. Und gut, inwiefern wichtig, ne? Also dann kann ich mir aber die richtigen Quellen suchen, zu denen ich zu gewissen Thematiken auch Informationen haben will, aber nicht dieses Bildnachrichtenformat, ne, was total negativ auf mein Unterbewusstsein einwirkt. Also diese ganzen Nachrichten, wenn man sich die mal anschaut, die so im Radio morgens hier in Berlin laufen, dann mache ich das Radio an. Das erste ist irgendwie Mann erstochen oder Schlägerei und also so, was bringt mir diese News jetzt, ne? Was bringt mir das? Ja. Außer eben wieder für mein unterbewusstes Denken, weil da geht das ungefiltert rein. Und mein Weltanschauungsbild wird total negativ sein, unterbewusst, ja. Und ich mache ja zum Beispiel morgens Affirmationen. Ich sage mir Sätze wie, die Welt ist voller Chancen und Möglichkeiten. Früher habe ich Radio gehört und da wurde mir gesagt, wieder einer abgestochen. Heute sage ich mir selber, die Welt ist voller Chancen und Möglichkeiten. Und seitdem sehe ich auf einmal auch nur Möglichkeiten, ja.
Ja, genau. Und das Ziel von vielen, oder das Hauptziel, sag ich mal, von vielen privaten Unternehmen ist ja auch nicht die Informationen der Bürger, sag ich mal, sondern einfach natürlich die Umsatzsteigerung, die Gewinnmaximierung. Und das funktioniert natürlich gut über Schlagzeilen, die halt, wo man merkt ja auch oft bei negativen Dingen deutlich mehr hängen und lässt sich da deutlich mehr darauf ein, als wenn das jetzt wirklich positive Dinge sind, wo drin steht, dass die Welt quasi konstant besser wird im Großen und Ganzen. Und deswegen habe ich dann quasi für mich auch entschieden, ich verfolge jetzt auch nur noch Kanäle, zum Beispiel auch mit diesem Kanal hier, die mir auch positive Gefühle vermitteln, die mich inspirieren, die mich motivieren oder auch bei YouTube, wenn mir Videos vorgeschlagen werden, die ich nicht so gut finde, die mich vielleicht auch runterziehen, dann gibt es auch mittlerweile die Möglichkeit zu sagen, kein Interesse oder keine Kanäle von diesem oder keine Videos von diesem Kanal anzeigen. Und so kann man sich auch, sag ich mal, Stück für Stück den Algorithmus trainieren, dass man immer weiter diese Sachen vorgeschlagen bekommt, die man auch wirklich dann sehen will, die einem etwas Positives bringen.
Ja, das funktioniert ja so tatsächlich, leider auch im negativen Sinne, ne? Weil der Algorithmus, der ist ja daran interessiert, dass du möglichst viel Zeit auf der Plattform wie jetzt zum Beispiel Facebook oder Instagram verbringst. Und wenn du jetzt Verschwörungstheoretiker bist und sagst, hier, weiß ich nicht, Corona wurde von Bill Gates erfunden, weil der Chips implementieren will, ja, und du sagst, das ist jetzt das, woran ich glaube, dann spielen sie dir leider auch bewusst nur das aus, was dich bestätigt in deiner Meinung. Und da sehe ich immer eine große Gefahr. Warum machen sie das? Weil du da natürlich mehr konsumierst. Und Facebook oder Instagram, sie haben sozusagen kein Interesse daran, die richtigen Informationen immer zu vermitteln. Sie haben als Unternehmen das Interesse, dass du möglichst viel Zeit auf dieser Plattform verbringst, weil dann können sie möglichst viel Werbung ausspielen und möglichst viel Geld verdienen. Ja. Ne? Aber du machst es quasi umgekehrt. Du zeigst dem Algorithmus, du trainierst ihn, was du magst, was sinnvoll für dich ist und hoffst dann, dass er dir dementsprechend auch nur sowas ausspielt.
Ja, genau. Mein ganzer Feed ist entweder, also auf YouTube geht es eigentlich nur um Essen und hier auf Instagram geht es eigentlich nur um Finanzen.
Ja, cool. Ja, das ist das. Aber dieses Bewusstsein finde ich enorm wichtig, ne? Sich dessen bewusst zu sein. Wie ich auch den, das finde ich interessant, wie ich den Algorithmus trainiere. Mhm. Ich habe schon Einfluss darauf, was mir angezeigt wird und was nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man nur bei einem Video hängen bleibt, was vielleicht eher negativ ist, man guckt sich dann nur 5 Sekunden von an, schon hat man in seinem Feed oder in seiner Explore-Page direkt wieder 3 weitere. Und da muss man ganz aufpassen, dass man nicht wieder draufklickt, weil dann geht es natürlich ganz schnell auch wieder in die andere Richtung.
Ja, spannend. Sag mal, das Thema Immobilien, das scheint bei dir das deutlich größere zu sein. Wie bist du auf dieses Thema Immobilien gekommen und was ist denn in dem Bereich deine Strategie? Du hast schon angesprochen, Cashflow positiv. Wie genau gehst du da vor oder bist du vorgegangen?
Ja, also bei mir war es so, dass das durch den Beruf gekommen ist. Also ich hatte ja eine private Baufinanzierung als von der Firmenkundenberatung die Gespräche mit den Kunden geführt, die auch genau in solchen Bereichen tätig waren. Und ich fand das immer schon unfassbar spannend, was meine Gegenüber da alles für Projekte realisiert haben, was die für Vorhaben hatten. Und ich fand das immer total interessant mitzuverfolgen, weil auch gerade in der Bank, dann geht man ja auch auf Baustellen, besichtigt das Ganze, verfolgt das wirklich von der Grundidee, bis dann auch irgendwann schlüsselfertig übergeben wird oder bis das richtig ist oder wie auch immer. Und das fand ich immer extrem interessant. Und irgendwann war da einfach der Moment auch gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne auf der anderen Seite des Tisches sitzen. Ich möchte quasi nicht die mega coolen Vorhaben der anderen Leute ausschließlich begleiten, sondern ich möchte auch gerne selber mal so ein bisschen so den Fuß in die Tür in dem Bereich bekommen. Und das war dann so quasi der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich mit diesem Thema auch selber aktiv mehr zu beschäftigen. Denn es ist ja ein unfassbar großer Unterschied, ob man jetzt aus Bankbrille, sag ich mal, die Finanzierung aufbaut oder ob man jetzt selber, sag ich mal, eine Immobilie kauft und die auch vermietet. Weil dann gibt es natürlich noch ganz andere Themen, die man aus Banksicht überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Wie zum Beispiel Mietverwaltung. Wen suche ich aus? Wie läuft so ein Prozess ab? Wie gestalte ich einen Mietvertrag? Oder wie läuft das überhaupt mit der Verwaltung? Was ist eine Hausverwaltung? Was ist eine Sondereigentumsverwaltung? Das waren natürlich super viele Faktoren, die für mich damals komplett neu waren. Ich hatte mir dann auch Lektüre in diesem Bereich besorgt. Eins der ersten Bücher, was ich gelesen hatte, war von Thomas Knedel, Erfolg mit Wohnimmobilien. Die Unterüberschrift ist, so werden Sie in 6 Monaten zum privaten Immobilieninvestor. Und das hatte ich damals mit Judith in unserem Südfrankreich-Urlaub gelesen, 2016. Und ich fand das total faszinierend, weil das so eine ganz neue Welt auch für mich eröffnet hatte mit ganz vielen anderen Themen, die ich super faszinierend fand, von denen ich keine Ahnung hatte. Und tatsächlich hat diese Unterüberschrift Wort gehalten, 6 Monate, nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, saß ich tatsächlich bei meinem Notar. Und das war für mich dann wieder auch so eine Motivation, weil ich gesehen habe, dass wenn man sich richtig reinhängt und wenn man natürlich eine gewisse finanzielle Grundlage sich schon über die Jahre zuvor aufgebaut hat, dass man, wenn man wirklich will, solche Dinge in die Tat umsetzen kann. Und das hat mir extrem viel beigebracht und hat mich auch total viel super motiviert, weil man aus dieser Perspektive, wo man quasi von außen alles beobachtet, auf einmal in die Handlung reinkommt und sieht, man kann es auch. Man ist jetzt nicht irgendwie der Jugendliche, der nur die anderen beobachten kann, sondern wenn man wirklich sich reinhängt, richtig Zeit investiert, Arbeit investiert, Blut, Schweiß, was auch immer, dann kann man Dinge umsetzen. Das hat mir total Freude bereitet. Und ja, so ist dann quasi der Switch gekommen von der Tischseite, also aus der ausschließlichen Beratersicht hin zu der Sicht, dass man auch selber einfach mal sein eigenes Geld investiert. Und ja, so ist das Ganze dann gekommen. 2017 hatte ich dann die erste vermietete Eigentumswohnung gekauft.
Ah, cool, ja. Bei mir muss ich sagen, die erste Immobilie, die ich gekauft habe, war eine Eigentumswohnung hier bei Berlin. Und damals hatte ich noch gar keine Ahnung, war auch 2016. Habe damals aber auch nicht zuerst ein Buch gelesen, sondern bin von so einem Immobilienvertrieb letztendlich angeschrieben, weil ich mir vorher mal eine Wohnung angeguckt hatte bei dem Makler quasi, die ich mieten wollte. Und dann hatten die mich in der Kartei und dann habe ich mich mit denen getroffen und habe eine Wohnung dann auch gekauft, weil ich mich gefragt habe, wie kann ich sozusagen meine gute Einkommenssituation nutzen? Du hast vorhin schon gesprochen, Bonität als Angestellter, das sehen die Banken gerne, ja. Dazu hatte ich wenig fixe Ausgaben, hatte ein gutes Einkommen damals schon gehabt und habe dann meine erste Wohnung gekauft. Das war sicherlich nicht der beste Deal aller Zeiten, aber wie sagt man so schön, der erste Deal ist selten der beste, aber immer der wichtigste. So kann man es auch da bezeichnen, weil diese Immobilie war tatsächlich ich bezeichne sie gerne als Monopoly-Karte, weil mit der hatte ich gar nichts zu tun bisher. Die war nämlich schon vermietet. Da gibt es quasi eine Hausverwaltung drauf. Und ja, das ist nur ein reiner Geldtausch seither. Also seit 2016 passiert da gar nichts. Ich habe mich auch immer vertreten lassen auf den Eigentümerversammlungen. Das heißt, ich hab da nichts gemacht bisher, sondern auf meinem Konto findet jeden Monat einfach nur ein Geldtausch statt. Bei dem ich monatlich auch noch im Plus bin, ja. Und das war meine erste Immobilienerfahrung. Das muss aber nicht immer so laufen. Das muss auch dazu gesagt sein. Ich habe dann 2019 drei weitere Wohnungen gekauft und 2020 noch eine. Und da habe ich aber was anderes gemacht. Da habe ich möbliertes Wohnen gemacht. Hauptsächlich als WG, dreimal als WG und einmal als möblierte Wohnung. Und da ist viel, viel mehr Arbeit drin, ne? Ich habe da teilweise einen Mieterdurchlauf gehabt, die waren 6 Monate drin, dann haben sie wieder gekündigt und dann wieder. Und in jeder Wohnung quasi 2-Zimmer-WGs. Also dann hast du schon mal bei 3 Wohnungen 6 Mieter. Und da entstand deutlich mehr Arbeit. Warum habe ich das gemacht? Um eben auf vernünftige Renditen zu kommen, wenn du so in Berlin kaufst oder so. Da war schon vor 2 Jahren die Preise hoch. Jetzt sind sie ja utopisch, ja, die Preise sind ja nochmal so angezogen, wenn ich mir mal, und das ist aber auch wiederum das Geile, was ich so an Immobilien liebe, diesen Hebel durch Fremdkapital. Ich habe ja nur meine erste Wohnung 2016 tatsächlich mit Eigenkapital, da habe ich die Nebenkosten gezahlt, also 100% finanziert. Und die letzten 4 habe ich tatsächlich 110% oder sogar noch mehr Prozent finanziert, weil ich auch die Möbel und so weiter mit in den Kredit gepackt habe. Ja. Und das Faszinierende bei mir ist jetzt, dass ich sozusagen gar kein eigenes Geld bei den letzten 4 Immobilien investiert habe, durch die enormen Wertzuwächse jetzt aber ein eigenes Vermögen geschaffen habe. Also wenn ich jetzt mal den Zeitwert nehme dieser Immobilien abzüglich der offenen Kredite, sind, glaube ich, 400.000 oder 500.000 Euro Differenz jetzt in dieser kurzen Zeit schon entstanden, weil die Werte so hochgeschossen sind, ja. Und den Gedanken finde ich so faszinierend, ja. Kein eigenes Geld genommen, aber eigenes Vermögen. Ich meine, ich verkaufe die jetzt nicht, aber eigenes Vermögen geschaffen von 400.000 oder 500.000 Euro. Wahnsinn, ja.
Ja, also total. Deswegen ist das auch so ein großer Grund, warum ich Immobilien ein so unfassbar spannendes Thema finde. Also bei mir ist der Ansatz auch, also etwas anders wie bei dir. Also ich setze jetzt zum Beispiel nicht auf WGs zum Beispiel, sondern mir ist es wirklich eine langfristige Vermietung mit einer Person, die da drin wohnt oder halt mit einem Pärchen. Bei mir war das auch 2017 so, dass meine erste Wohnung, das war eine sehr kleine Wohnung, hatte 39 Quadratmetern. Alle Wohnungen bei mir sind auch am Niederrhein, wo wo natürlich auch noch ein ganz anderes Preisniveau herrscht als in Berlin. Das ist auf jeden Fall noch eine angenehmere, von den Renditepunkten, sage ich mal, auch eine andere angenehme Umgebung. Und meine erste Wohnung war eine kleine mit 39 Quadratmetern. Da war eine Dame drin, die seit Jahren da schon drin gewohnt hat und die auch bis heute noch darin wohnt. Das war mir, oder es ist mir auch sehr wichtig, dass ich immer Leute in den Wohnungen drin habe, Mieter, wo ich weiß, dass die super zuverlässig sind, dass die solvente Mieter sind und auch angenehm. Das ist für mich persönlich tatsächlich auch sehr wichtig. Also auch diese weiche Faktoren, dass wenn mal wirklich irgendwas ist oder man Schriftverkehr hat oder wie auch immer, dass das eine vernünftige, menschliche, persönliche Ebene auch hat und nicht irgendwie rein auf die Zahlen fokussiert. Natürlich ist es unfassbar wichtig und das ist auch mein Ansporn, sage ich mal, dass das nicht aufgrund des Bauches gekauft wird, sondern aufgrund des Taschenrechners, sage ich mal, mit Stift und Papier. Aber trotzdem sind mir diese weichen menschlichen Faktoren dabei extrem wichtig, weil man einfach auf lange Sicht, weil die Jahre hinweg mit den Leuten dann auch sehr viel in Kontakt stehen kann, in Kontakt stehen wird. Und deswegen ist es mir, ja, lege ich dann großen Wert darauf, dass ich auch mit den Leuten menschlich, sage ich mal, harmoniere. Man muss jetzt nicht sich irgendwie privat treffen, aber wenn man sich sieht oder wenn man miteinander Kontakt hat, dann soll es auch ein vernünftiger Umgang sein. Genau. Und 2017 hatte ich dann diese erste Wohnung gekauft. Dann hatte ich quasi auch, also auch wieder Blut geleckt, habe gesagt, oh, das macht mir total viel Spaß. Und hatte dann im gleichen Jahr noch drei weitere Wohnungen gekauft, 2017. Und 2018 dann nochmal zwei, also insgesamt gibt es 6 vermietete Eigentumswohnungen. Und dann habe ich mich quasi selbstständig gemacht. Und seitdem muss ich erstmal gucken, dass ich meine Kreditwürdigkeit entsprechend wieder aufbauen kann, um in dem Bereich weitermachen zu können. Weil gerade die ersten 3 Jahre in der Selbstständigkeit, da ist es natürlich nochmal deutlich schwieriger, als wenn man eine Gehaltsabrechnung hat, in dem Bereich weitermachen zu können. Das ist auf jeden Fall auch mal mein Fokus, um diesen Bereich auch wieder weiter aufbauen zu können. Aber so ist quasi das Ganze zustande gekommen. Ich hatte dann auch 2018 oder 2017, Ende des Jahres war es so, dass ich gesagt habe, ich möchte mal versuchen, dass ich ganz, ganz wenig damit an Verwaltungsaufwand habe, dass wenn wirklich mal was kaputt ist, dass ich damit gar nichts zu tun habe oder dass wenn ein Mieterwechsel stattfindet, dass ich da quasi gar kein Zeit investieren muss. Und dann hatte ich mich dazu entschieden, eine Sondereigentumsverwaltung zu engagieren, um quasi ja alles abzugeben und dafür dann halt eine monatliche Gebühr zu bezahlen und quasi ausschließlich diesen passiven Cashflow da auf dem Konto zu haben, denn Immobilien sind ja, wenn man das Ganze in der eigenen Verwaltung macht, also jetzt keine Sondereigentumsverwaltung engagiert hat, jetzt kein passives Einkommen meiner Meinung nach, da steckt ja schon viel Zeit im Invest hinter. Und das war damals mein Ziel. Ich wollte das mal komplett passiv aufbauen, hatte dadurch quasi die Zusammenarbeit mit einer Sondereigentumsverwaltung realisiert angegangen. Das ist leider nicht so gelaufen, wie ich mir das Ganze vorgestellt hatte, so dass ich die Zusammenarbeit dann auch im Jahr 2018 wieder beendet hatte. Ende Warum? Des Jahres. Ich will jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen, aber es waren auf jeden Fall Informationen, die wichtig meiner Meinung nach waren, die so bei mir nicht angekommen sind. Und für mich ist auch gerade bei einer Kooperation der Faktor Vertrauen unfassbar wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man eine Handschlagqualität hat, dass man weiß, dass wenn man einen Deal abgeschlossen hat oder etwas vereinbart hat, dass sich beide Seiten auch daran halten, dass man sich auf sein Gegenüber verlassen kann. Und ich glaube, wenn einmal so das Vertrauen nicht mehr da ist, dann ist es für mich persönlich unfassbar schwierig, eine Zusammenarbeit am Laufen zu halten. Und das war tatsächlich leider damals passiert, dass wichtige Informationen so nicht bei mir angekommen sind. Und dann war für mich die logische Konsequenz, dass ich das quasi wieder in Eigenregie mache, alles quasi bei mir selber auf den Schreibtisch bekomme. Und dafür ist jetzt quasi der Aufwand etwas höher, als wenn man das fremd machen soll. Was übrigens nicht heißen soll, ist mir ganz wichtig, dass Sondereigentumsverwaltungen nicht zu empfehlen sind, sondern wichtig ist, dass wenn man eine Sondereigentumsverwaltung nutzt, dass man da auf höchste Qualität einfach den Fokus legt. Und Qualität hat auch einfach seinen Preis und eine gute Sondereigentumsverwaltung ist absolut Gold wert, meiner Meinung nach.
ist auch meine Erfahrung, ne? Also die Immobilien, die ich da betreibe, außer die erste, die sind alles andere als passiv. Ich meine, ich mache dadurch auch eine sehr gute Rendite. Man könnte aber auch sagen, Maurice, du verarschst dich damit selber mit deiner Rendite, weil du ja deine eigene Arbeitszeit gar nicht reinrechnest als Kostenposition. Also ich glaube, wenn man das mal ganz ehrlich machen würde und mal sich selber auch mit einem Stundensatz von x Euro auch nur berechnet, dann sieht die Rendite auch schon wieder anders aus. Ja? Weil die steckt ja auch häufig immer nicht drin in diesen ganzen Berechnungen. Ja. Und das Spannende ist aber letztendlich, und das vielleicht auch nochmal als Ergänzung bei dem Thema Immobilien, ist jetzt schlussendlich ja die Eigenkapitalrendite, die du erzielst. Mhm. Ne? Ich meine, bei mir ist sie teilweise unendlich, weil ich ja gar kein Eigenkapital gemacht habe. Aber Selbst in, sage ich mal, no ganz normalen Situationen, wo du 10 bis 20% oder 30% Eigenkapital lieferst, diesen Hebel, den du dadurch hast, den wirst du kaum am Aktienmarkt erzielen können auf Dauer mit deinem eingesetzten Eigenkapital.
Ja, genau. Also das ist vielleicht auch so etwas, was ich im Nachgang nochmal anders machen würde als damals. Also ich hatte vielleicht auch so ein bisschen berufsgeschädigt einen großen Wert darauf gelegt, dass die Finanzierungen alle mit viel Eigenkapital ausgestattet sind. So ein quasi solide, so in meiner Wahrnehmung damals. Und dadurch hatte ich nicht nur die Kaufnebenkosten, sondern teilweise auch bis zu 15% des Kaufpreises Eigenkapital bezahlt. Das ist etwas, was ich so heute nicht unbedingt nochmal machen würde. Weil ich dann natürlich, um das Eigenkapital auch da investieren zu können, alles in meinem Depot verkauft hatte. Ich hatte damals mein komplettes Depot aufgelöst, um einfach die freien Mittel zu haben, um die in Immobilien zu investieren, was an der Stelle vielleicht auch gar nicht nötig gewesen wäre, weil ich dadurch natürlich zum einen meine Eigenkapitalrentabilität etwas verringert habe, als hätte ich quasi nur die Kaufnebenkosten finanziert. Die Kaufnebenkosten als Eigenkapital bezahlt und restfinanziert. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dadurch ist auch der monatliche Überschuss höher, als hätte ich quasi weniger Eigenkapital eingesetzt, was mir auch gerade beim Starten die Selbstständigkeit viel geholfen hat, weil ich wusste, dass halt so ein X aufs Konto kommt. Also es gibt da ja auch nie so richtig das gut oder schlecht, aber im Nachgang würde ich wahrscheinlich weniger Eigenkapital einsetzen, als ich es damals gemacht habe.
Und sag mal, da ist mir noch eine Frage zu eingefallen. Durch diesen Schritt in die Selbstständigkeit hast du gesagt, dass dass Finanzierung, Immobilienfinanzierung in den ersten 3 Jahren schwieriger sind oder unmöglich, Fragezeichen, weil du hast ja keine auf die Beine gestellt bekommen. Du als Banker hast es ja sicherlich versucht. Kannst du da mehr Auskunft drüber geben, ab wann es möglich gewesen wäre?
Ja, also grundsätzlich ist alles möglich, auch innerhalb der ersten 3 Jahre. Da spielen halt extrem viele Faktoren mit ein. Und die Frage ist ja nur, die im Raum steht, will ich meinem Gegenüber Geld geben und bin ich davon überzeugt, dass ich das Geld wiederbekomme, auch wenn sich die berufliche Situation geändert hat. Und da gibt es jetzt keine Liste, die quasi eins zu eins erfüllt werden muss, sondern da ist einfach die Frage, wie kann ich argumentieren, dass ich gut genug für diesen Kredit bin? Ich habe es tatsächlich in den letzten 3 Jahren auch nicht versucht. Also ich habe mich komplett zurückgehalten, weil ich auch ein gewisses Cashpolster für die Selbstständigkeit in der Rückhand halten wollte, was ich investieren wollte. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Also wenn man innerhalb der ersten ein, 2 Jahre die 3 Jahre noch nicht voll hat, aber hat trotzdem gute Zahlen, man hat eine gute Zukunftsprognose und man sieht, dass das, was man macht, funktioniert und dass es in den nächsten Jahren noch besser wird, dann hat man genug Argumentationsgrundlage, um halt zu sagen, warum man gut für den Kredit ist. Und es gibt ja in der Bank, sage ich mal, nicht nur die harten Faktoren, sondern auch die weichen Faktoren, wie zum Beispiel Vertrauenswürdigkeit oder halt diese Punkte, die gerade schon mit Handschlagqualität und dass man seinem Gegenüber zutraut, dass er den Kredit zurückzahlt. Und da ist auch extrem viel Spielraum und extrem viel Potenzial. Selbst wenn die Zahlen nicht eins zu eins aussagen, dass das funktionieren kann, kann man durch solche Argumente sehr wohl ein positives Kreditvotum erzielen. Da kommt es halt auf ganz viele Faktoren an, aber es ist definitiv keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Also in den ersten 3 Jahren geht es nicht. Es geht quasi immer. Man muss einfach nur genügend Gründe geben, warum man der Meinung ist, dass es so ist, und der Gegenüber muss das Ganze auch bestätigen und auch so sehen.
Weil ich das schon oft gehört habe, dass du quasi BWAs der ersten 3 Jahre erstmal aufbauen musst, also betriebswirtschaftliche Auswertung deiner Selbstständigkeit, damit du sozusagen was hast, wie im Angestelltenverhältnis häufig irgendwie die letzten, weiß ich nicht, 3 Lohnzettel oder sowas, ja. Aber ja, ich glaube, das ist schön, weil wie du es gesagt hast, ne? Schlussendlich muss ich, und da ist es wieder Verkauf, ja, schlussendlich muss ich dem Banker verkaufen, dass es ein gutes Geschäft ist, mir jetzt Geld zu leihen. Und das kann ich auf ganz viele unterschiedliche Wege tun. Und da spielen ganz viele Faktoren eben eine Rolle.
Genau,
Ich glaube, das ist der Punkt.
machen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich bin jetzt gerade in die Selbstständigkeit gestartet. Ich habe überhaupt keine Einnahmen und ich weiß ja noch gar nicht so richtig, was ich im nächsten Jahr machen soll. Dann ist ja erstmal für mich sehr, sehr negativ. Jetzt habe ich eine Wohnung ins Auge gefasst, die kostet, weiß nicht, 150.000 Euro. Ich habe aber ein Depot ganz übertrieben gesagt, um einfach die Sache klar zu machen. Ich habe ein Depot, was einen Wert hat von 20 Millionen Euro und ich möchte einen Kredit haben für 150.000 Euro für eine Wohnung, dann wird das definitiv so realisierbar sein, weil man einfach ganz andere Faktoren damit reingespielt hat, die einfach das positive Kreditvotum oder dass das Kreditvotum befürwortet werden kann. Also man kann das nicht anhand einzelner Faktoren abhängig machen, das Gesamtbild ist halt extrem entscheidend.
Ja, ich glaube nochmal, so wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ne, wenn ich so zu der Bank hingehe und sage, naja, ich weiß noch gar nicht, wie das mit der Selbstständigkeit läuft und ich bin mir auch unsicher, ob ich überhaupt Einnahmen erziele und wie viel, weiß ich auch nicht, dann ist das natürlich relativ schlecht verkauft, meine Selbstständigkeit. Ne? Ja. Wenn ich hingehe und sage zu meinem Banker, pass auf, ich habe die Idee schlechthin, ja, willst du mal hören? Zeige ich dir hier und guck mal hier meinen Businessplan und die ersten Monate werden so laufen, danach geht es so und dann siehst du den schönsten Hockeystick deines Lebens. Ist das nicht geil? Ja, dann wirst du ihn da natürlich auch anders abholen. Ne? Also ich glaube, wie verkaufe ich meine Selbstständigkeit dem anderen?
Genau, das auf jeden Fall. Oder man hat wirklich schon gute passive Einkommensströme, sei es aus bestehenden Immobilien, die vermietet sind oder aus Dividendenerträgen, die einfach da auch eine Grundlage bieten, dass man sich quasi nicht als Firmenkunde oder als Privatperson raten lässt in der Bank, sondern vielleicht als auch oder unter dem Motto Privatier. Ich bin ein Privatier, also meine passiven Einkommensströme sorgen schon dafür, dass meine Fixkosten gedeckt sind. Und allein aufgrund des Überschusses, der trotzdem noch überbleibt, ist eine Darlehensrate gesichert, die in Zukunft bezahlt werden kann. Also es gibt halt super viele Faktoren, deswegen man kann da nie irgendwas Pauschales sagen. Man muss das einfach im Gespräch individuell klären und grundsätzlich geht alles. Man muss es halt nur vernünftig darlegen können.
Ja, dann lass uns noch mal auf ein anderes Thema eingehen. Vielleicht auch abschließend. Du bist, das hatte ich einstiegs erwähnt, du bist mit deinem Instagram-Account gestartet und hast es geschafft. Weißt du die exakte Monatszahl, innerhalb von 9 oder 10 Monaten auf 10.000 Follower zu kommen?
Ja, also es war total verrückt. Das war nach 8 Monaten soweit tatsächlich. Ja. Also ich finde es immer noch unfassbar krass, bin da extrem dankbar für, weil das Ganze ja wirklich aus so einer Laune entstanden ist, weil ich einfach für mich hier ja gesessen hatte und ich hatte halt keinen, mit dem ich mich mal austauschen konnte. Sowohl im Freundes- und Bekanntenkreis waren so die Themen Geld oder Immobilien oder Börse einfach nicht cool. Und da hat es mir einfach total gefehlt, weil ich fand das so schade. Man hat eine eigene Leidenschaft, man brennt für ein Thema, man beschäftigt sich quasi von morgens bis abends mit einer Sache. Und man kann sich nicht so richtig austauschen. Also ich habe diesen Austausch unter Gleichgesinnten gesucht. Und so ist der Kanal damals auch entstanden. Und vielleicht ist einer der Gründe, warum das so gut geklappt hat, dass mein Ziel nicht war, eine Meinung vorzugeben oder mit Meinung quasi in die Öffentlichkeit zu gehen, sondern eher mit Informationen und dann einfach eine offene Diskussion darüber zu starten und nicht so quasi à la Big Brother zu sagen, so ist es richtig, mach das so und so ist es halt eher nicht richtig, das ist aus dem und dem Grund falsch, sondern einfach zu hören, was der Gegenüber so für Erfahrungen gemacht hat, um einfach ja von den eigenen und gegenseitig von Erfahrungen zu profitieren, weil jeder hat ja was anderes bereits erlebt, jeder hat andere Erfahrungen, jeder hat andere Ziele und Träume noch für die Zukunft. Ich glaube, da kann man viel mehr erreichen, als wenn man eine Meinung vorgibt und die quasi als die richtige in den Raum stellt. Und ich glaube, dass dieser Austausch ganz gut angenommen wurde, weil das war auch etwas, oder das ist auch etwas, wo ich immer total großen Wert drauf lege, dass ich quasi nicht, wenn ich eine andere Meinung zu einem Thema habe, dann überfahren werde, sondern dass sich das Ganze angehört wird. Man muss ja nicht in jedem Thema übereinstimmen, aber es ist ja trotzdem ganz interessant, mal andere Argumente zu hören. Das war halt für mich extrem wichtig, dass man quasi ja so eine Plattform hier hat auf Instagram, wo einfach jede Meinung toleriert wird, solange sie argumentativ dargelegt wird und dass das nicht beurteilt wird und dass ich nicht über ja Entscheidungen urteile, sondern dass ich das mir einfach mal anhöre. Und das ist vielleicht ein Grund, weiß ich aber nicht. Also
okay,
vielleicht sind die Leute auch nur den Bart komisch.
Klingt, sag ich mal, nach einer schönen Mission erstmal. Klingt noch nicht sonderlich systematisch. Gibt es so etwas? Ich meine, du wirst die Tools ja alle kennen. Also sich zum Beispiel zu beschäftigen mit der Frage, wie kann ich dafür sorgen, dass zum Beispiel mehr Interaktion passieren? Wir machen bestimmt jetzt den Fehler, dass wir zu wenig auf Kommentare eingehen und zu wenig fördern, dass hier Kommentare geschrieben wird, weil Instagram wird sagen, Mann, war das ein scheiß Livestream, hier sind gar keine Kommentare passiert. Das heißt, hast du dich mal bewusst mit derartigen Dingen des Algorithmus beschäftigt? Ich meine, schließlich machst du deine Webseite SEO, du kennst das Thema, technische Faktoren, Content-Faktoren, Backlink-Faktoren, Nutzersignal-Faktoren, was es alles im SEO gibt, gibt es ja hier bei Instagram eben auch. Hast du dich da mal mit beschäftigt und konntest du da Beobachtungen machen, was besonders gut funktioniert hat?
Ja, ganz intensiv sogar. Also ich sag mal, eine Zielsetzung ist ja schön, dass man eine Plattform aufbauen möchte, aber wenn man keine Menschen erreicht und sich das Ganze nicht füllt, dann bringt es einem auch nichts, auch wenn die Zielsetzung doch so schön ist. Und deswegen habe ich mich doch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und für mich war es von Anfang an extrem wichtig, halt komplett auf Interaktion zu setzen. Also bei mir waren auch die ersten Beiträge immer, also der erste Satz, den man quasi unter dem Beitrag sieht, der ja auch angezeigt wird, ohne dass man auf Mehranzeigen klickt, ist immer eine Frage gewesen, sodass man erstmal in den Kommentaren überhaupt in den Austausch reinkommt. Und so hat man natürlich auch viel mehr Leute kennengelernt, als wenn man einfach nur einen Beitrag hochgeladen hätte, haben sich das anguckt, man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wer dahinter steckt. Und für mich war das von Anfang an sehr wichtig und heute auch noch, dass man quasi Gespräche startet unter den Beiträgen, also quasi mit einer Frage in den Raum wirft, die jeder beantworten kann. Das war auch so der erste Schritt. Also ich wollte immer eine Frage stellen, die jeder beantworten kann, egal welchen Fokus man beim Investieren hat. Also jetzt nicht irgendwie beim Thema China-Aktien, welche China-Aktie findest du am interessantesten? Weil das schließt quasi ja alle aus, die sich gar nicht mit dem Thema China-Aktien beschäftigen oder die gar nicht richtig wissen, was da abgeht, sondern immer eine Frage, vielleicht welches Unternehmen hast du aktuell auf dem Schirm? Also eher breiter gefächert oder wie sieht dein Investitionsansatz aus, jetzt auch vom Thema Börse wegzudenken? Weil vielleicht ist jemand auch ausschließlich im Kryptobereich drin oder jemand im Immobilienbereich drin, den man quasi mit diesen Börsenfragen gar nicht abholen würde. Also mein Ziel ist immer, eine Frage zu stellen, wo keiner ausgeschlossen ist und wo jeder darauf antworten kann, um erstmal die Leute dahinter kennenzulernen, da durch die Gespräche in den Kommentaren natürlich auch für mich klar erkennbar wird, was wird denn so gefragt, was sind denn so die Themen, die die Leute beschäftigen, um einfach auch da entsprechend den Content drauf aufzubauen. Denn am Anfang habe ich erstmal geguckt, natürlich, was sind so Dinge, die mich interessieren auch, wo ich vielleicht gerne Informationen hätte, die es aber vielleicht noch nicht gibt, habe das Ganze dann aufgebaut und nach kriegt man ja auch ein Gefühl dafür, was in der Community total nachgefragt wird, wo der Schuh, sage ich mal, drückt und dann kann man natürlich in diesem Bereich auch nochmal einen verstärkten Fokus setzen. Was auch extrem gut funktioniert hatte, ist auf den Fokus Speicherungen zu achten. Also ich habe relativ früh schon auf das Format von Checklisten umgestellt, um ja quasi so ein Format zu liefern, was jeder sich einfach mal absprechen kann, weil das halt für die Zukunft relevant ist. Wenn man sich das mal anguckt, ohne jetzt irgendwie groß auszuholen oder irgendwelche Sachen gegenüberzustellen, sondern einfach auch beim Thema Immobilien vielleicht, was sind die Schritte, wenn ich eine Neuvermietung habe, dann 5 Schritte untereinander oder wenn ich einen ETF auswählen möchte, was sind so die Faktoren, worauf ich achten sollte, was kann ich so abhaken für mich? Und diese Checklistenformate, die kamen gut an, das sind auch Dinge, die ich für mich immer sehr spannend finde, bei anderen kennenlernen. Was auch dazu geführt hat, dass es gibt viele Beiträge, die mittlerweile über 1000 Mal gespeichert wurden. Auch gerade was das Thema Filmempfehlung angeht. Das war bisher für mich so der erfolgreichste Beitrag auf Instagram, auch mit der größten Reichweite. Auch wieder ein Thema, was viele Leute vielleicht auch interessiert, weil ich persönlich, ich liebe Unternehmerdokus oder Geschichten von Gründern, um das Ganze zu verfolgen, sei es auf Netflix oder alles andere. Und deswegen habe ich damals einfach mal so eine Liste zusammen gemacht mit Unternehmer- oder Gründer-Stories, die man auf Netflix oder Amazon Prime oder wo auch immer findet. Und dieser Beitrag wird mittlerweile 1600 Mal abgespeichert, weil das natürlich auch viele Leute interessiert, die vielleicht nicht so im Thema Aktien so interessiert sind, aber sich trotzdem mehr mit den Personen dahinter identifizieren können, weil das natürlich auch emotional abholt. Das Leben der Madame C.J. Walker fand ich total inspirierend. Eine Frau, die durch Haarpflegeprodukte sich ein unfassbares Vermögen aufgebaut hat, die am Ende sogar neben, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, neben John D. Rockefeller am Ende gewohnt hat. Und das sind natürlich Geschichten, die total motivierend sind. Und das fand ich total spannend. Das habe ich dann quasi in diesem Checklistenformat integriert, wodurch auch wieder viele Leute auf den Kanal aufmerksam geworden sind. Und ja, das sind so meine Learnings. Also viel auf Checklisten und auf Speicherung achten und großen Fokus auf Interaktion, um einfach die Menschen kennenzulernen, weil es geht ja quasi bei Instagram wie auch bei allen anderen Social-Media-Plattformen nicht um, also man fällt oft schnell da rein, dass man nur Zahlen sieht, man sieht Quoten, man sieht Teilquoten, mittlerweile ja nicht mehr, aber man sieht Kommentare, Anzahlen. Aber hinter jedem Kommentar steckt ja ein Mensch, der anders ist, der andere Interessen hat, der andere Fragen im Kopf hat. Für mich ist es unfassbar wichtig, die Leute halt in der Community kennenzulernen und da halt auch einen großen Fokus drauf zu legen und ja, das habe ich so die letzten Monate gemacht und ja.
Also mega spannend, die drei Punkte. Also nochmal zusammenfassend, Punkt Nummer eins, bei den Posts darauf achten, dass der Anzeigetext, also nur dieser eine Satz oder was da auch immer angezeigt wird, dass das eine offene Frage ist, die möglichst viele Menschen beantworten können. Dann in den Posts sich die Frage zu stellen, wie kann ich einen Inhalt schaffen, den die Leute sich abspeichern? Warum sollten sich die Leute diesen Inhalt abspeichern? Und das sind eben häufig, oder da ist dein Best Practice jetzt, eine Art Checkliste zu machen, weil das speichert sich sozusagen auch wieder jeder ab oder kann jeder mal gebrauchen. Und
Genau,
zwar der.
das sind, sag mal, kompakt die Infos zusammengefasst, wo man nicht viel sich reinlesen muss, sondern man hat einfach diese fünf, sechs Stichpunkte und gefühlt, ich bin mir aber auch nicht so wirklich sicher, ob das wirklich so ist, aber das ist nur meine Erfahrung, dass je mehr Speicherungen Beiträge haben, desto höhere Reichweiten haben die Beiträge auch. Aber ja, das ist ja auch offiziell so nie bestätigt. Das ist zumindest meine Erfahrung, der letzten Monate.
Ja, ich habe mal irgendwie gelesen, es soll so eine Art Super-Like sein, ne? Also, weil es ist ja auch nur logisch, wenn man sich so ein Stück weit in so einen Algorithmus denkt und der muss jetzt bewerten, ist der Inhalt wichtig oder nicht wichtig? Und da sind jetzt ganz viele Leute, die sich diesen Inhalt sogar abspeichern, um in der Zukunft nochmal drauf zurückzugreifen. Ja, was wird das heißen? Ne? Das wird heißen, der ist wichtig, ne? Also von daher in jedem Fall, ne? Und wahrscheinlich das größte Nutzersignal, was es hier geben wird, ist, wenn Leute deinen Inhalt sogar teilen. Weil das würde für mich übersetzt heißen, der Inhalt, der war so gut, dass sie sich den nicht nur abspeichern für sich selbst in der Zukunft, sondern dass sie sogar bei ihren Freunden dafür Werbung machen. Ne? Also das wird wahrscheinlich der größte Punkt sein. Und wahrscheinlich ist die Frage dann als Wachstumshack noch mal krasser. Wie kriege ich es hin, dass meine Posts sogar geteilt werden, nicht nur
Ja,
abgespeichert werden, ne?
genau. Also ist auch super wichtig. Das Problem ist ja, dass man es mittlerweile gar nicht mehr sehen kann. Das ist ein bisschen schade, aber man sieht das natürlich, wenn das auch in den Stories geteilt wird. Wenn man dann entsprechend verlinkt wird, kann man natürlich auch ein Gefühl dafür bekommen, was auch da wieder gut angekommen ist. Und für mich war es auch wichtig, keinen Content zu machen, der sehr austauschbar ist, den man vielleicht auch schon bei anderen Profilen gesehen hat, sondern mehr so auch aus der ehemaligen Bankerperspektive daran zu gehen und vielleicht auch so Insights aus der Bank zu geben, die man vielleicht so eher nicht woanders bekommt von Leuten, die halt nicht in der Bank tatsächlich gearbeitet haben. Das war zum Beispiel auch letztens der Beitrag zum Thema Unterschied zwischen Konditionsanfrage und Kreditanfrage. Das eine ist Schufa-neutral, das andere ist halt Schufa-relevant und kann sich im schlimmsten Fall sogar so weit entwickeln, dass man, obwohl man alles richtig gemacht hat, Probleme dabei hat, einen Kredit zu bekommen. Was ist eine Konditionsanfrage? Was ist eine Kreditanfrage? Wo entsteht etwas davon und was muss ich machen, dass ich mir halt nicht die Chancen auf eine gute Kreditkondition in Zukunft verbaue? Das sind natürlich sehr ja, konkrete Informationen aus Sicht der Bank, die man vielleicht so als Kunde nicht mitbekommen würde, die aber trotzdem sehr konkret sind und auch nachvollziehbar und auch im Alltag sich oft wiederfinden. Und ja, das versuche ich irgendwie alles zu kombinieren. Also vielleicht auch so Dinge, die man so nicht woanders finden kann.
Ja, aber das find ich spannende Fragen. Ich meine, dieser Punkt mit den Gewinnspielen, da hast du, glaube ich, auch schon gemacht, ne? Irgendeine Aktie zu verlosen,
Genau.
weil es ja auch, also ich sehe es ja bei sehr vielen Profilen, weil sie enorm viel dann geteilt werden und Interaktionen besorgen. Und was war dazu deine Erfahrung?
Also ich hatte damals, als der Kanal frisch war, bei den Tausender-Schritten, also immer bei 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Abonnenten, ein Gewinnspiel gemacht. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man den Fokus auf Content auf Instagram legt und nicht auf Gewinnspiele. Denn das nervt, glaube ich, auch schnell. Also ich bin auch schnell genervt, wenn ich sehe, dass von einem Kanal ausschließlich Gewinnspiele kommen, dass halt quasi gar nicht der Content im Fokus steht, sondern einfach nur die Verlosung. Aber dennoch glaube ich, dass es in Maßen eine gute Möglichkeit ist, um erstmal ja, Leute auf sich aufmerksam zu bekommen. Denn das ist ja wie, sage ich mal, bei einem Café, wo es einen Gratis-Kaffee gibt. Dann werde ich erstmal aufmerksam auf den Laden, merke, das schmeckt mir ganz gut, was ich dort finde. Da gibt es vielleicht noch andere Sachen, bleibt dann hängen, gehe beim nächsten Mal dahin, obwohl mir nichts verlost wird. Oder wo ich nichts umsonst bekomme, weil ich einfach von der Qualität überzeugt bin. Deswegen glaube ich, dass es in Maßen auf jeden Fall eine super spannende Möglichkeit ist, weil man natürlich auch an die Community etwas zurückgeben kann. Um zu zeigen, hier ist vielleicht Content, der euch auch ganz oder der euch auch interessieren könnte. Also ich glaube, da macht einfach die Masse.
Ja, spannend. Und hier gab es heute auch zwei Menschen, die ein Abzeichen gekauft haben. Ich habe im Übrigen die Abzeichen nicht aktiviert, um mich jetzt an euch zu bereichern. Einfach aus dem Hintergrund auch heraus, weil ich glaube, das ist jetzt das größtmögliche, die größtmögliche Interaktion, die es für so einen Algorithmus geben kann. Da sind Leute, da sind Menschen bereit für diese Content Creation. Facebook spricht ja von Content Creators. Und Facebook hat ja, glaube ich, auch jetzt 1 Milliarde bereitgestellt, um eben Creators dann auch zu bezahlen oder Bonussysteme anzureichern. Weil der Algorithmus sagen wird, wenn da sogar Leute bereit sind zu bezahlen, dann muss der Inhalt ja enorm gut sein. Das heißt, auch an euch erstmal, an euch beide hier besten Dank. Und wenn ihr den Livestream mal seht, könnt ihr, glaube ich, so auch enorm viel Dankbarkeit zurückgeben. Das muss gar nicht viel sein. Ich glaube, das ist hier so ein Dollar oder so, den man geben kann. Aber damit gibt man eben eine gewisse Wertschätzung und hilft auch wieder, dass ich sag mal, dass dieser Inhalt auch jetzt gerade im Nachgang deutlich mehr ausgespielt wird, weil so würde ich logischerweise als Algorithmus auch denken, wenn ich hier einen Livestream habe und da werden ganz viele Abzeichen gekauft versus einen Livestream, da wird nicht ein Abzeichen gekauft. Welchen würde ich für wichtiger achten?
Ja. Ich sehe gerade auch nochmal den Kommentar von Börsenmemes. Das ist auch ganz lustig, weil ich die Taste gerade genutzt hatte. Sie hat nämlich auch noch einen wichtigen Punkt genannt, und zwar die GIFs hier auf Instagram. Das ist nämlich auch eine super spannende Sache, wie man auch eine gute Reichweite erstmal aufbauen kann. Denn es gibt die Möglichkeit, ja quasi in den Stories eigene GIFs zu produzieren, wo man quasi so selber zu sehen ist, wo man dann irgendwie
Krass,
hochwischt
das
oder
wusste
irgendwie
ich
winkt.
gar nicht.
Ja, das ist total cool, weil das kann theoretisch jeder machen.
Ach ja.
Meine GIFs findest du zum Beispiel, wenn du unter GIFs in der Story einfach Ricardo Tunis mal eingibst, komplett zusammengeschrieben. Und dann gibt es da so ein paar, die ich aufgenommen hatte. Und das ist komplett kostenlos, auch das ist das Spannende. Da braucht man zwei Programme quasi. Einmal Unscreen, wo man einfach seine Videodatei hochlädt, da wird das Ganze freigestellt. Und dann braucht man bei Giphy einen sogenannten Brand-Account. Dieser Brand-Account ist auch komplett kostenlos, kostet alles nichts. Man muss einfach nur eine Argumentation liefern, warum man seiner Meinung nach ein Brand ist. Und da habe ich zum Beispiel meinen Lebenslauf oder mich relativ umfangreich vorgestellt, das Ganze auf Englisch übersetzen, das Ganze hochgeladen, sodass das genehmigt wurde. Und diese GIFs können mit Hashtags hinterlegt werden. Ich habe zum Beispiel auch so GIFs, wo ich mir so gegen die Stirn fasse, und da habe ich den Hashtag Oh No hinterlegt oder Oh my God. Also Dinge, die oft gesucht werden bei GIFs. Und mittlerweile wurden diese GIFs auch schon, also an Impressionen, 6 Millionen Mal angezeigt, was natürlich auch
Wow.
super, super verrückt ist, wenn man überlegt, dass das dann so oft in der Story schon angezeigt wird und von Menschen gesehen wurde. Und das kann jeder machen.
Ah
Also
ja.
das kostet nichts. Man muss dann einfach nur gucken, dass man diesen Brand-Account genehmigt bekommt.
Nur wenn ich jetzt zum Beispiel über Oh No oder so, sage ich mal, dein GIF gesehen habe, und ich verwende das jetzt. Wie komme ich auf dich als Urheber? Komme ich irgendwie dann auf dein Profil?
Nee,
Nee.
also wenn du mich nicht kennst, dann gibt es keine Verbindung dazu.
Ah ja, schade.
Genau, aber ich glaube, dass es trotzdem ganz, ganz cool ist, wenn auch andere vielleicht in der gleichen Nische diese GIFs benutzen, wo ich mich einfach unfassbar darüber freue, hier zum Beispiel Börsen-Memes, die beiden Jungs dahinter, die nutzen das wirklich unfassbar oft. Das ist ein richtig cooles Gefühl, freue ich mich drüber. Und dann kriegt man natürlich auch einen Wiedererkennungswert von dem Bart oder wie auch immer. Und wenn man dann vielleicht im Feed auf einmal die Person sieht, dann ist natürlich eine ganz andere Nähe vielleicht schon da, sodass man nochmal genauer hinguckt. Und das ist vielleicht auch so eine Empfehlung von meiner Seite, wenn man irgendwie vorhat, auf Instagram den Kanal aufzubauen. So ein GIF, das kostet nichts, kann jeder machen. Man muss halt nur viel Zeit investieren, um das halt freigeschaltet zu bekommen.
Ja, Unscreen ist einmal ein Programm, ne? Und Giphy heißt diese Plattform, ja?
Genau. Also Unscreen, da werden die Videodateien freigestellt, automatisch. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich mit einem einfarbigen Oberteil vor eine Wand stellt, die einen Kontrast zu dem Oberteil darstellt, weil dieses Programm halt nicht manuell ausschneidet, oder man kann es nicht ausschneiden, das wird automatisch gemacht. Deswegen ist dieser Kontrast extrem wichtig.
Okay.
Und dann kann man sich die Videodateien runterladen. Das sollten Videodateien sein von 1 bis 2 Sekunden, also kurze Bewegungen, wie zum Beispiel hochwischen oder wie auch immer. Und das lädt man dann
Ja.
runter. Und das lädt man sich dann wiederum bei Giphy hoch. Und bei Giphy braucht man halt, wie gesagt, diesen Brand-Account, wo man relativ viel Zeit investieren muss, damit man eine Argumentationsgrundlage schafft, warum das Ganze auch genehmigt wird. Da habe ich einen ganzen Tag rein investiert, alles auf
Oh.
Englisch übersetzt. Das Gute ist ja, der Google übersetzt das mittlerweile so gut, dass man quasi alles auf Deutsch formulieren kann, muss das einfach nur übersetzen lassen und habe ich das dann hochgeladen. Also da steckt extrem viel Aufwand drin. Aber wenn es einmal freigeschaltet wird und man neue GIFs hochladen möchte, dann sind die innerhalb von 5 Minuten freigeschaltet.
Und wie kamst du da drauf, dass man dafür so viel Aufwand investieren muss? Hast du es davor schon mal mit weniger Aufwand probiert, diese Anmeldung zu durchziehen?
Also ich hatte das bei YouTube, glaube ich, mal gesehen, von irgendeinem amerikanischen Kanal, dass man GIFs auch selber machen kann. Und ja, nee, ich weiß die Person jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall hatte ich das mal gesehen beim englischen Kanal, dass das möglich ist. Und da hatte ich mich mit diesem Thema mal reingelesen, auch auf YouTube, weil ich wusste nicht genau, ob man mehrere Chancen hat, um das Ganze freizuschalten. Deswegen lieber einmal richtig, habe mich darüber informiert, hat nur einen halben Tag gedauert. Man kann ja über Videos viele Sachen sich aneignen und da wurde quasi genau dargelegt, wie das funktioniert. Das habe ich dann nachgemacht und halt vielleicht noch ein bisschen mehr Inhalt geliefert und so wird das dann freigeschaltet, ja. Also ich hatte das letztens auch mal in der Story beschrieben, in der Fragerunde, da wurde ich auch gefragt, habe ich das ganz ausführlich gemacht. Deswegen, also es kann jeder, das ist nicht irgendwie, dass man eine Followerzahl haben muss oder sonst was, man muss einfach nur Argumente liefern.
Ja. Ja gut, ich meine aber einen Tag rein investiert in die Argumente liefern, ist ja jetzt auch nicht mal
Nee.
gerade wenig. Also, ne, aber su
Genau,
super,
also es ist
super,
wie mit
super
allen. Also
spannend.
man muss sich schon reinhängen, damit sage ich mal,
Ja.
funktioniert, aber grundsätzlich kann es theoretisch jeder. Ja.
Und es ist ja mal gucken, wie es nach dem Livestream ist, aber es ist ja aktuell noch ein totaler, also ich kenne auch einen, der es hat, wo ich mir immer gefragt habe, hey, das ist ja ein voll cooles Branding, weißt du, da so Swipe-Up oder irgendwie, ja, oder so, ne? Musste ich immer schmunzeln und fand ich halt also sozusagen als Brandfaktor enorm nice.
Ja,
Ja.
auf jeden Fall. Also ich finde es auch mega cool und man muss sich einen Tag mal Zeit nehmen und dann hat man das Ganze online.
Ja, sau cool, ja. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ricardo, wir haben es tatsächlich geschafft, 90 Minuten wieder miteinander zu sprechen und nicht mal die ganzen Fragen geschafft, die ich hier
Ja,
aufgeschrieben habe.
und es brennt nicht.
Und es bremst nicht, ne? Dein Feuerlöscher war ganz umsonst, dass du den bereitgestellt hast. Nee, besten Dank, hat mir mega viel Spaß gemacht. Und gerade jetzt am Ende auch für deine Offenheit, dass du hier ich sag mal, deine Tipps gibst, wie du so ein Instagram-Profil so stark aufgebaut hast in so kurzer Zeit. Das ist sicherlich nicht selbstverständlich. Also aus meiner Sicht massiv viel Mehrwert. Ich habe mega viel bei gelernt und ja, wünsche dir einen schönen Abend und euch auch vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und ja, habt ihr gehört, was Instagram mag? Abspeichern, teilen, liken, kommentieren. Damit macht er mir eine Freude und euch auch einen schönen Abend.
Ich sage auch vielen, vielen Dank. Schönen Feierabend. Hat mich gefreut für das Gespräch und alles Gute.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.